Oft wissen die Menschen eben genau nicht, was sie wollen, oder es wird ihnen von anderen gesagt, was sie zu wollen haben. Und dass man mal hingeht und sich fragt, ey, was habe ich so für positive Fantasien? Und ich glaube, bei allem, was wir auch so rausgearbeitet haben, was verrät einem eigentlich einen Wunsch über mich an Bedürfnissen, aber auch vielleicht an Blockaden? Warum mache ich das nicht? Wo geht's so hin? Das finde ich ist ein ganz zentraler Bestandteil von gutem Wünschen.
Ich habe für mich ein unheimlich gutes Gefühl, wenn ich rausgehe aus dieser heutigen Sendung. Das hatte ich gar nicht so auf der Rechnung. Dass ich mit Wünschen, und das ist jetzt für alle HörerInnen auch interessant, dass ich mit Wünschen, die nicht in Erfüllung gehen, gut leben kann.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiesche und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und die auch immer mal wieder vorbeikommen können, weil die immer was Neues zu erzählen haben. So ist das auch mit meinen heutigen Gästen. Und bevor ich die vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Die kennt ihr natürlich. Ein reißerischer Text mit falsch ausgelegten Fakten, ein Bild, das manipuliert wurde oder falsch wiedergegebene Studien, Fake News, haben viele Erscheinungsformen. Sie sprechen uns vor allem emotional an und sind oft so gestaltet, dass wir sie beim schnellen Überfliegen in unserer Timeline kaum erkennen. Oft liken, teilen wir, retweeten wir Beiträge, ohne über deren Wahrheitsgehalt nachzudenken oder die Inhalte vorher zu überprüfen. So verbreiten sich Fake News rasant schnell. Das ist besonders in Krisenzeiten eine Gefahr für die Demokratie und es zerstört das Vertrauen ins Netz. Für die Telekom sind Medienkompetenz einhergehend mit Demokratiekompetenz entscheidende Schlüsselfaktoren, damit wir alle an den Chancen der Digitalisierung teilnehmen können. Mit ihrer Kampagne Hashtag dabei gegen Hass im Netz und ihrer Initiative zur Förderung von Medienkompetenz macht sich die Telekom deswegen stark für ein Netz, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Dafür mache ich mich auch stark. Wer mehr erfahren und lernen möchte, was wir alle gegen Fake News tun können, dem empfehle ich die Webseite der Telekom. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für die Initiative. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Atze Schröder und Leon Winscheid. Beides sind Stammgäste hier im Hotel Matze, kann man sagen. Sie waren schon einzeln hier zu Gast. Und im letzten Jahr haben wir unsere erste Folge zu dritt aufgenommen. Und da war eigentlich schon klar, es wird nicht die letzte gewesen sein. Und das stimmte auch. Eine kurze Vorstellung der beiden, obwohl es vermutlich gar nicht notwendig ist. Atze Schröder ist einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Seit Jahrzehnten steht er mit Mini-Pli-Frisur, Fliegerbrille und Cowboy-Stiefeln auf der Bühne, obwohl, ich glaube, er trägt inzwischen Sneaker auf der Bühne, ich bin mir nicht ganz sicher. Egal, er unterhält jedenfalls mit Witzen auch mal unterhalb der Gürtellinie. Atze darf das. In den letzten Jahren ist aber sehr, sehr viel passiert. Die Figur Atze hat sich weiterentwickelt. Sie gendert, fährt kein Auto mehr und isst auch kein Fleisch. Das irritiert, aber das ist auch gut. Es geht ja eben auch weiter. Vor ein paar Monaten erschien seine sehr, sehr ehrliche Biografie Blauäugig. Zu Leon Winscheid. Leon ist eigentlich Dottore der Psychologie, sitzt allerdings nicht in einer Praxis, sondern ist hauptsächlich als Autor, Vortragsredner und Podcaster, als Wissenschaftsjournalist oder Wissenschaftskommunikator unterwegs. Sein zweites Buch Besser fühlen aus dem letzten Jahr ist noch immer ganz weit oben auf der Spiegel-Bestsellerliste, ist fantastisch und zusammen mit Atze macht er den Podcast Betreutes Fühlen. Und jetzt machen wir einen Podcast zusammen. Vor diesem Gespräch haben wir uns überlegt, über was wir in dieser Folge sprechen wollen und haben uns ein Thema ausgesucht. Wir sprechen über Wünsche. Wie haben sich unsere Wünsche vom Kindesalter bis jetzt verändert? Warum sind Wünsche so etwas Tolles? Oder sind sie nur toll, wenn man so privilegiert ist, dass ein Wunsch auch gar nicht in Erfüllung gehen muss? Wie wünscht man sich eigentlich etwas richtig? Und warum können unerfüllte Wünsche uns aber auch doch glücklich machen? Es hat mir, das wird man gleich merken, unheimlich viel Spaß gemacht, so monothematisch mit Atze und Leon zu sprechen. Erst dachten wir eigentlich, das Thema ist vielleicht gar nicht so groß und gibt gar nicht so viel her, aber dann ging es richtig, richtig tief teilweise. Wir haben sehr viel über uns selbst und auch gegenseitig erfahren, denn Wünsche zeigen uns ja sehr viel über uns. Sie zeigen uns, wo wir hinwollen eigentlich und was uns aber auch davon abhält, wenn man so richtig hinschaut. Und das haben wir gemacht. Es gab unterschiedliche Perspektiven durch uns drei, aber auch dank der Zuschriften unserer Hörerinnen und Hörer. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen beim betreuten Fühlen im Hotel Matze mit Leon Winscheid und Atze Schröder. Wir wollen heute über Wünsche sprechen. Ich weiß ehrlich, ich habe mich gerade gefragt, wie ich überhaupt, also wir haben miteinander telefoniert, Leon und ich, und wir haben gesagt, über was wir mal labern, und ich habe gedacht, irgendwie finde ich Wünsche interessant, weil Wünsche bei mir
wichtig, sind mir wichtig, aber auch ein bisschen abhanden gekommen. Und eigentlich sind Wünsche was total Geiles und unser Sohn, der wünscht sich ständig irgendetwas,
ja,
und ist dann auch glücklich, wenn er es hat. Und wenn er es hat, wünscht er sich auch direkt wieder das nächste ganz gern. Und bei mir ist das dann irgendwann, wenn jemand sagt, was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Dann ist so, oh, weiß ich nicht. Also eher schon fast manchmal belästigt durch eine Wunschfrage. Und deswegen ist dieses Wunschthema mir so ein bisschen, senkte sich so rein bei mir.
Das ist gut, weil ich war erst total skeptisch und dachte, was soll das? Was soll man mit wünschen? Und irgendwie ist das auch so vage. Aber als wir beide dann gesprochen haben und das so skizziert hast, was du gerade auch skizziert hast, habe ich mich nämlich wieder in diesen Kindermodus reinversetzt. Und was hatte ich als Kind für Wünsche? Wenn man da gefragt wurde, was wünschst du dir? Ey, ich habe zig Weihnachtswunschzettel geschrieben, immer bemalt und das Christkind noch drauf, damit das safe klappt, und jedes Jahr ein Pony gewünscht und nie gekriegt. Aber das Lego-Piratenschiff oder das Mountainbike von eBay, was irgendwie Schrott war, weil Vater da sich von eBay hat blenden lassen. So diesen billig angeboten, als das neu war, eBay.
Da gab es schon eBay?
Da gab es schon eBay. Und dann war man nämlich ganz traurig im Hause Winscher, weil der Wunsch vom kleinen Kind nicht erfüllt war. Und dann, ich habe kein neues Fahrrad bekommen, aber irgendwie war dann so der arme Leon. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, genau was du nämlich dann sagst, im Rahmen unseres kleinen Vorgesprächs. Ich bin auch sehr wunschlos. Und dann gibt es ja diesen schönen Ausdruck wunschlos glücklich. Und da habe ich gemerkt, das bin ich aber auch nicht.
Mhm.
Ich bin auch nicht speziell unglücklich, aber so wunschlos, dass das glücklich macht, das glaube ich nämlich auf keinen Fall.
Glaube ich auch, das passt gar nicht zusammen. Wunschlos ist doch eher was Negatives. Man sagt ja, Träume sterben auf der Schwelle der Erfüllung, aber wie du schon gesagt hast, dann ist ja normalerweise schon der nächste Wunsch da.
Ja, irgendwie schon. Ja, aber ich glaube auch wunschlos glücklich, das ist irgendwie auch, das ist, ja, das stimmt. Irgendwie Wünsche sind ja auch was, wirklich was Tolles. Also eigentlich ist das ja so ein, wenn man sich jetzt vorstellt, ich weiß nicht, wie es bei euch war als Kind, dann liegt man im Bett und malt sich so aus und stellt sich dann schon vor, dass man das schon kriegt, und man beamt sich zu so einer kleinen inneren Schatzkiste schon mal hin und hat schon, oder ich kenne das auch noch, früher gab es natürlich noch kein Internet bei uns, aber so Kataloge angucken und dann schon mal so ausschneiden.
Ja, die Kataloge, genau.
Und sowas und solche Sachen. Und eben auf jeden Fall auch Listen mit Dingen, die man sich so wünscht.
Ja.
Und dann natürlich auch Weihnachten dann die Wunschliste geben können.
Aber wir sprechen jetzt gerade nur über Materielles. Es gab ja auch als Kind immer schon Wünsche, die man hatte, dass das und das so und so werden soll.
Was war das bei dir?
Ich hatte tatsächlich, das klingt jetzt auch schon fast wieder übertrieben, aber ich habe mir immer so vorgestellt, Abenteurer zu sein. Aber eher so wie die Piratenfilme, die damals noch im Fernsehen liefen und bis Johnny Depp erstmal eingemottet waren. Aber das war immer so mein Wunsch, so durch die Karibik mit so einem, die Kajüten der Kapitäne hinten, die waren doch auch immer so gemütlich. Und
Von den Pippi Langstrumpf-Filmen kannte man das so.
Ja, und dann habe ich mir gewünscht, so muss mein Leben werden. Ich will Pirat werden.
Das ist ja schon fast so Berufswunsch.
Ja.
Also Berufswunsch Pirat.
Ja.
Das war bei mir Cowboy eigentlich. Durch die Winnetou und Winnetou-Filme war für mich Cowboy, das fand ich super, durch die Gegend reiten, und wurde dann abgelöst von Perry Mason, Anwalt. Columbo fand ich auch ganz interessant.
Okay.
Also das war sowas. Auch, das hat unser Sohn jetzt auch, das kann ich auch noch so an Orte träumen. So, wie ist das wohl da und dort? Ja.
Und was war das Traumhafte bei Columbo? Weil er mal jeden Fall lösen konnte?
Der konnte jeden Fall lösen, und dieses Schrullige fand ich bei dem total super. Und natürlich immer das Rausgehen. Ah, und eine Frage hätte ich noch.
Ah, okay,
und dann nochmal zurückkommen und dann noch eine sehr gute Frage haben.
Und dann dadurch den Fall lösen.
Und dadurch den Fall lösen.
Nee, und ja, machst ja, bevor ich meinen sage, muss ich ganz kurz was zu Matze sagen, weil ich habe ja immer so ein bisschen auch die Wissenschaft zumindest versucht, dabei die Psychologie drumherum. Und da habe ich eine These gelesen, die mich so, Atze lässt gleich die Kaffeetasse fallen.
Nein. Wir haben eine interne gerade gehabt.
Ich versuche mich vorzubereiten, das ist ja auch schon mal was.
Da gibt es eine These, dass wir irgendwann dann von der Kinder- und Jugendzeit versuchen, so einen Rest dieser Träume in unser Berufsleben doch noch mitzunehmen.
Ja.
Und diese eine schlaue Frage, Matze, der schlaue Fragensteller der Nation, da gibt es keine wissenschaftlichen Belege für, deswegen sage ich das gerade so, kam ich drauf, weil es eben da keine Empirie zu gibt, aber ich fand diese These so spannend. Schleppen wir irgendwas von diesen tief in uns irgendwann mal angelegten Träumen noch mit ins spätere Leben? Und ich muss jetzt nämlich sagen, ich wollte immer Müllmann werden. Weil wir in der Küche so zwei vertikale, in der Kölner Ehrenfelder Wohnung zwei vertikale Heizungsrohre hatten und ihr kennt die Müllmänner hinten auf dem Wagen. Die dürfen draußen stehend mitfahren. Das fand ich so geil.
Stimmt, das war
so
festhalten.
Und dann halten die sich an so einer Stange fest. Und ich hing den ganzen Tag an diesen Heizungsrohren in der Küche und habe Müllmann gespielt und wollte unbedingt Müllmann werden.
War das während oder nach dem Studium? Entschuldigung, was soll ich machen, Berufskrankheit.
Nee, aber zurück zu der These, meint ihr, irgendwann nimmst du was mit dann noch aus diesen Träumen oder begräbst du die so ganz?
Also bei mir kann ich ganz klar sagen, die Begeisterung für Boote ist geblieben und
wenn Wollte ich auch gerade sagen, ja.
zum Segler unterwegs bin, dann habe ich immer noch so das Gefühl. Heutzutage würde ich der Einfachheit halber tatsächlich Lokführer werden. Ihr guckt mich jetzt so an, wo da der Abenteuerfaktor ist, aber da vorne in so einem Sitz zu sitzen, ständig die gleichen Tätigkeiten auszuüben und irgendwelche Musik und Podcasts hören, ist doch irgendwie auch nicht.
Du darfst doch keinen Podcast hören, wenn du sonst.
Ja, das machen die ja
so
trotzdem.
Wer will es kontrollieren?
Das machen die ja trotzdem alle. Und ab und zu, okay, darf ich nicht sagen. Wird es ja sehr abenteuerlich. Das ist die unschöne Seite daran.
Ja, das stimmt. Ich glaube schon, dass das. Das sind ja wahrscheinlich die Sachen, die wirklich in einem drin sind und die dann nicht verschütt gehen durch das, was man so von außen dann kriegt, an was man sich wünschen sollte. Und deswegen glaube ich schon, dass das so was ganz ursprünglich ist. Und nun könnte man sagen, bei mir ist es irgendwie dann doch auch in Erfüllung gegangen. Also der Columbo-Fragensteller ist Bincher.
Ja.
Bei dir, der Hobbysegler auf jeden Fall. Und das mit dem Müll, das kriege ich jetzt irgendwie noch nicht so richtig.
Ja, aber jetzt sind wir auch
Psychologe. Kurz.
Da grinst du jetzt, weil du jetzt wieder Lacher abstauben. Kriegst du von mir an der Stelle nicht.
Doch schon.
Aber das ist jetzt für mich auch kurz vor Horoskop. Das könnte jetzt auf jeden so ein bisschen passen, oder? Den Abenteurer in dem Kapitän zu sehen.
Ich glaube ja an Horoskop.
Ach so.
Ja. Aber denkt ihr nicht, dass, ist dir nicht zu helfen. Um jetzt auch mal was Ernsthaftes zu sagen, denkt ihr nicht, dass da auch viel Enttäuschung im Spiel ist? Also man hat Wünsche, die sind ja meistens dann perfekt in der Vorstellung. Und gerade weil wir über Berufe gesprochen haben, also die wenigsten arbeiten ja wirklich in ihrem Traumberuf.
Ja.
Und dann sitzt du da vielleicht als Sachbearbeiter von irgendwas in so einem kleinen Büro und träumst aber 40 Jahre lang von der Südsee.
Hast du dir denn, also habt ihr denn euren Traumberuf?
Ja. Ich kann ganz klar sagen.
Ich würde sagen auch.
Ich auch, ja. Ja.
Da könnt ihr mal sehen, wie gesegnet wir eigentlich sind.
Das wollte ich gerade sagen, wie viele. Ja. Verbringen 8 Stunden mit irgendwas am Tag und würden jetzt wahrscheinlich sagen, hä, also überhaupt nichts rein interpretiert in diese Piraten-Abenteurer-Geschichte. Das wäre auch genau meins gewesen, aber ich muss jetzt hier sitzen und irgendwelche Akten ausfüllen. Das ist immer so für mich so das Gegenszenario. Ich weiß nicht, ob das fair ist gegenüber dem Aktenausfüller, aber.
Genau, das denke ich nämlich auch immer, dass es vielleicht etwas unfair ist, weil es gibt Leute, die müssen eben im Ordnungsamt sein, die müssen im Bauamt sein und die Dinge regeln. Wenn alle so wären wie wir, dann.
Oh Gott, schönes von Deichkind, wenn jeder so wie ich drauf wäre, gibt es morgens keinen Berufsverkehr.
Sehr gut.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist ja zu sagen, macht mich das irgendwie glücklich und bin ich darin zufrieden und ich glaube schon, dass es was Ursprüngliches hat. Wobei, ich würde trotzdem noch mal gerne wissen wollen, was hat das mit dem Müllfahrer zu tun? Was? Also ein bisschen Horoskop muss jetzt ja schon
dann,
drin sein.
Dann wäre das Horoskop, glaube ich, draußen sein.
Ja.
Ne? Sowas sehr, sehr hands-on, machen, tun. Ich habe letztens begeistert gelesen, was die Berufe so angeht. Alle suchen, überall ist Fachkräftemangel, aber nicht im Tischlereibereich.
0,0.
Alle wollen jetzt Tischlerin und Tischler werden. Und das kann ich total nachempfinden. Und ich glaube, so dieses was machen und vor allem dieses draußen sein, rumfahren. Ich weiß nämlich, dass es dann irgendwann so Träume bei Kindern verändern sich ja auch oder entwickeln sich irgendwie weiter. War ich dann mit meinem schulbesten Freund Jonas auf dem Trichter, dass wir doch so einen Tierpark in Afrika machen. Und dann nicht irgendeinen, sondern einen, wo die Menschen in Käfigen sind.
Ja, das war der Aktivist. Ne?
Der Aktivist dann schon. Und dann haben wir das aus Styropor, habe ich dieses Eingangstor gebaut und dann musst du ja nur einen Zaun drumherum machen und dann da drin quasi nur noch die Wege umzäunen, damit der Mensch im Käfig ist. Und irgendwie, das weiß ich aber auch noch, als ich jetzt drüber nachgedacht habe, in der Vorbereitung für heute, fiel mir auf, dass ich aber dann auch Direktor dieses Zoos sein wollte. Und das so, Sachen angehen, Projekte, vielleicht auch Führungen, draußen sein. Da
aber auch Chef sein.
Auch Chef sein ist jetzt vielleicht nicht mehr so ganz horoskopisch.
Ja. Uff. Ja. Wie haben sich denn eure Träume verändert? Also wenn wir jetzt mal so, wir haben ja gerade ein bisschen besprochen, was wir geträumt haben, als wir Kinder waren. Also da war es bei mir sowas wie Gameboy fand ich super, irgendwelche Spiele, irgendwelche Figuren, Matchbox habe ich gesammelt und dann eben aber so fand ich auch gut, dass du es gesagt hast, Atze, so diese anderen Träume, diese anderen Wünsche, die irgendwie gar nicht materiell sind. Aber vielleicht machen wir das mal mit so Zehner-Schritten. Also wenn wir das jetzt bei 10 einlocken, dann was war es mit 20?
Da war bei mir dieser spannende Moment, dass ich so zum ersten Mal auch Geld verdient habe, was so weit über so einen Studijob hinausging, weil ich mit 19, 20, ein Jahr in Spanien selbstständig gearbeitet hatte, weitestgehend selbstständig unter einem tollen Chef in einer ganz kleinen Firma aber, und die haben danach mich auf Rechnungsbasis weiter aus Deutschland für die Sachen machen lassen. Und ich meine, das waren 800 Euro im Monat. Dann hat das irgendwann dann in diesem Zeitraum auch mit den Partys angefangen, dass ich Events veranstaltet habe in Münster, Studi-Partys, und dann kam nochmal mehr Kohle so rein und das war ein irres Geld. Ne? Meine Eltern haben mir immer, glaube ich, den BAföG-Höchstsatz damals bezahlt, 650 Euro plus minus. Wohnung kostete so 300 und ich hatte richtig Kohle auch übrig. Und in dem Moment fing das an, dass ich so diese ganzen materiellen Sachen abhaken konnte. Also das Kind, das mit 10 noch das Piratenschiff wollte, konnte sich das jetzt theoretisch kaufen. Und ob das jetzt dann nicht mehr das Piratenschiff war, sondern der iMac oder das Fahrrad, das ging dann. Und es ging auch easy. Mhm. Und ehrlich gesagt, seitdem sich das dann vor allem noch weiterentwickelt hat, damit 26 natürlich durch diesen lustigen Lottogewinn im Fernsehen alles völlig anders wurde, ist all dieses Materielle abgehakt. Ja. Ich habe nichts, gar nichts mehr, wovon ich sagen würde, dass wenn ich mir das nur kaufen könnte, wäre ein Wunsch erfüllt. Und ich kann mir längst nicht alles kaufen. Ich hab Bekannte, die haben eine Yacht zum Beispiel, wo du so denkst, ey, das kostet Millionen, ne? Ich habe links neben mir einen sitzen, der hatte mal eine Yacht.
Sagen, so teuer ist es auch wieder.
Aber da muss ich wirklich sagen, das ist weg. Alles ist nur noch eher so auf Erlebnis im Sinne von, dass es irgendwas damit zu tun hätte. Was kann ich noch erleben? Was kann ich machen?
Und das war aber mit 20 hattest du noch.
20 fing das an.
Mit 20.
Da war der Wendepunkt.
Da war der Wendepunkt. Und da warst du aber noch nicht, wer wird Millionär?
Nee.
Millionär, sondern du hattest dann einfach genug Kohle, um irgendwie gar nicht mehr an, keine Ahnung, ich will mir ein geiles Skateboard kaufen. Das war dann schon sozusagen.
Ich würde sagen, ich hatte so 1500, 2000 Euro im Monat bei 300 Euro Miete und du bist sonst krankenversichert über die Eltern. Ist das verdammt viel. Und damit war für mich alles Materielle so abgehakt.
Und was waren dann die Sachen, von denen die du dir gewünscht hast?
Nee, eigentlich nichts mehr. Ich habe dann.
Aber also den nicht materiellen Sachen.
Ach so, genau. Die nicht materiellen Sachen, die waren dann, das war dann auch ganz spannend, weil ich es letztens nochmal wiedergefunden habe, dass ich mir so einen Lebensplan gemacht hatte, so ein Google Drive-Dokument. Und das war in meinem Hinterkopf untergegangen. Ich habe es Arzt mal erzählt, wie irre ich mich da auch jetzt im Rückblick finde. Aber da standen zum Beispiel so Sachen drin wie: Ich will nochmal ins Ausland gehen. Und dann habe ich in Istanbul studiert. Da stand auch sowas drin wie, ich will eine Promotion machen, ich will forschen, ich will da Sachen rausfinden, dass mich das interessiert und umtreibt. Und es waren dann mehr solche Dinge.
Und die hast du dir aufgeschrieben?
Ja.
Also richtig schon?
In der Excel-Tabelle.
In der Excel-Tabelle.
Das möchte ich hier nochmal betonen.
Und was stand da so? Dr. Leon Winscheid, was stand denn da so noch so da?
Ja, sowas. Auslandssemester, da stand auch, und da wird es dann jetzt vielleicht, bevor das jetzt so toll klingt mit dem, ich habe alles Materielle abgehakt, da stand dann auch drin, ich gehe zu McKinsey in diese Unternehmensberatung. Vielleicht nicht mit 20, sondern mit paar 20 dann, aber das war halt auch so eine festgesetzte Sache.
Ach scheiße, tut mir leid.
Ja, genau, tut mir auch leid. Es hat ja geklappt, das war ja noch das Fatale. Ich habe ja nur ganz knapp noch die Kurve gekriegt. Und sowas stand da drin. Ich überlege gerade, was da noch drin stand. Da stand drin, dass ich auch nochmal in eine andere Stadt will und nochmal ein Buch und so weiter. Also auch so Sachen, die sich dann zum irgendwann auch zum Ende hin, was heißt Ende, aber irgendwann dann auch verwirklicht haben.
Ich frage jetzt mal, und ich bitte nicht zu lachen, und ich meine die Frage durchaus ernst. Hattest du, und das stand ja sicher nicht in der Liste, hattest du nicht irgendwelche sexuellen Wünsche noch? Also jetzt ernsthaft gefragt. Und zwar, dass du gedacht hast, ich will jetzt eine super tolle Frau oder Mann, was auch immer du Sinn hattest.
In also diese Excel-Liste, das finde ich ja, gerade natürlich.
Das war dann ein neues Excel-Blatt in derselben Tabelle.
Aber jetzt mal nein, ernsthafte Antwort. Ja. So in dem Alter hat man ja genau, Ideen, wie das genau. Sexleben sein
das,
könnte.
Das garantiert, aber nicht so bewusst. Ja. Und das finde ich ganz interessant, wo du es fragst, weil das wäre so ein Thema, wo ich finde, dass es total legitim ist und auch irgendwie wichtig ist, Wünsche total. Und Vorstellungen zu haben und auch Fantasien vor allem, was für mich auch sehr verbunden ist mit den Wünschen.
Ja.
Aber das auf keinen Fall so Excel-Tabellenmäßig. Und eine, Matze, du hast dieses wunderschöne Spiel, Atze und mir geschickt, deine 111 Fragen. Mhm. Eine Frage, dann hat mich wirklich total so genau daraufhin nochmal getriggert. Da stand nämlich drin, der beste Sex deines Lebens, war der schon? Oder kommt der noch?
Mhm.
Und das hat dann für mich so auch nochmal genau bei diesem Thema so ein Nachdenken ausgelöst, ne? Jetzt mit 33. Mhm. Damals mit Anfang 20 wäre die Antwort, glaube ich, sehr einfach gewesen. Ihr guckt mich an. Was war denn bei euch mit 20 los?
Ich werde bald 57 und ich hoffe, es war noch nicht so weit.
aber ich glaube,
aber ernsthafte Antwort, ja.
Sexuelle Sachen würde ich auch sagen, die sind irgendwie was anderes als so eine Art, also bei mir war es, um vielleicht erstmal den ersten Leon-Part abzugreifen, war es Band, Musik machen, von ja. Musik leben zu können, auf Tour zu sein, Platten zu veröffentlichen. Das war mein ganz, ganz großer Wunsch und den habe ich.
Wie früh lief das?
Der hat sich so mit 15, 16, ach, also so mit die Ärzte, Nirvana hören und so, das war für mich irgendwie dann irgendwann Togo entdecken.
Ich meine, wie früh das geklappt hat, dass du sagen kannst, jetzt kommt Kohle rein.
Ach so, mit 21.
So früh
ja,
genau.
Ja, da, also 21, 22 hatten wir dann einen Plattenvertrag und dann konnten wir davon leben. Und auch vorher schon so ein bisschen mit Touren und so weiter. Aber das war so mein großer, das war eigentlich, dem hat sich alles untergeordnet.
Ja.
Und das war auch sehr formuliert.
So ähnlich ging es mir auch. Ich hatte auch genau diese Wünsche, so Ende der 10er, Anfang der 20er. Genau das. Bei mir war es eher so dieses Ideal, auf Tour zu sein.
Ja.
Also ich wollte gar nicht unbedingt Platten veröffentlichen, aber mit der Band auf Tour zu sein und jeden Abend zu spielen, das war mein Traum.
Und das so Sexuelle, das war nicht ausformuliert für mich. Also das war nicht so.
Aber es war da, nur diffus da.
Das war diffuser, das war nicht so, also überhaupt nicht Excel-blattig, sondern eher man quatscht mit Kumpels drüber und das findet man mal interessant. Also da eher quasi alles, was man mal in der Bravo gelesen hat, Liebe, Sex und Zärtlichkeit, das würde man gerne mal probieren.
Ja.
Aber auch nicht ganz so, also jetzt nehmen wir mal die Klassiker, Dreier, Analverkehr oder sowas, das war jetzt nicht so formuliert und das würde ich jetzt gerne unbedingt tun.
So abhaktmäßig.
Ja, ich meinte eher auch so Traumfrau oder Traummannmäßig.
Mhm.
Also, dass man sich da vorstellt, ach, mit so einer Frau mal.
Mit so einer Frau mal. Nee, das hatte ich nicht so.
Nee, hatte ich auch nicht.
Nee, du hattest es?
Permanent. Auch in wechselnden Besetzungen.
Beispiele?
Wie
ich dich kenne, kennt man die.
Christie Brinkley. Das war, glaube ich, das erste absolute Supermodel.
Lebt die noch?
Die lebt noch. ist glaube ich, 3 Jahre jetzt älter als ich. Und die war mal mit Billy Joel lange verheiratet. Und das war, ich weiß noch, wie die vorne auf dem Stern war, vielleicht 15 oder so, da war die vorne Titel des Sterns und ich habe gedacht, ich werde verrückt. Wenn ich da hinschaue, werde ich schon verrückt. Das ist die schönste Frau der Welt und wenn ich jemals die Gelegenheit hätte, also ich glaube, heute will sie es mehr als ich, aber das war ein Traum. Und wie gesagt, das hat dann immer mal wieder changiert, bis dann irgendwann Kylie Minogue mein großer Wunsch war, die habe ich dann irgendwann kennengelernt bei einer ZDF-Show und die waren noch besser, als ich dachte. Also ich nicht, dass ich jetzt das
der Wunsch ging nicht
mehr, sondern ich habe sie kennengelernt und es war absolut bezaubernd. So.
Aber das hatte ich also mit das ist ja wirklich so Posterfrauen, sich wünschen, dass man bei uns, was war denn damals bei uns, Baywatch war bei uns natürlich, dass darüber wurde geredet, also das war aber eher so, dass man so behauptet, dass man die jetzt besonders heiß findet, aber so richtig heiß, also das spielte für mich gar nicht so eine Rolle. Bei mir waren das immer eher dann so Columbo, Dirk von Lozo und Farin Urlaub.
Zu der Zeit wart ihr ja auch noch mehr als wir heute alle sind im Kino.
Ja.
Und es gibt auch so Kinofilme, wo es da besonders romantisch wurde oder nehmen wir mal The Beach
mit
Leonardo DiCaprio, wo man dann dachte, ah, so eine Situation.
Mhm.
Ja, oder wie heißt denn das Buch, das ist mit Dustin Hoffmann verfilmt worden, mit dem
jüngere Frau, ältere Frau, jüngere.
Der Bachelor? Ja, nee, so heißt das auf Englisch, The Bachelor, das heißt auf Deutsch.
Ich meinte Papillon, das Buch, dreimal gelesen und wie er dann in Venezuela mehrere Monate mit 3 Schönheiten am Strand gelebt hat und ihr merkt, es wird etwas Erotiklastik hier.
Ne, das ist doch richtig.
Wenn wir über Wünsche sprechen, gehört das ja eben dazu, ne?
Ja, voll. Also ich finde, bei mir war das aber gar nicht, also das war nie so eine konkrete Kiste wie bei dir, würde ich sagen.
Nee.
Also es spielte nie so eine, Frauen sozusagen sehen im Fernsehen oder so und dann, ich glaube, ich kann nicht mehr, ich kann gar nicht hingucken. Das kenne ich nicht so sehr.
Nur bei Emma Watson. Das war dann meine.
Ach stimmt, die hast du mal erwähnt. Ja, da würdest du
in der Geolino und da war ich unter 15, deutlich. Wann kam der erste Harry Potter raus? Ende der 90er. Da habe ich die in der Geolino gesehen und da hatte ich das, was du gerade hattest mit der Frau von Billy Joel, wo ich so dachte, okay, krass. Aber ist ja nicht nur nicht wahr geworden, sondern würde ich auch sagen, ist nicht in so einen richtigen Wunsch übergekippt.
Und, was hast du dir zum Beispiel gewünscht, Atze? Also wenn du die da so gesehen hast, hast du dir gewünscht, die liegt mit dir im Bett?
Genau, aber da ging es jetzt nicht um irgendwelche Sexualpraktiken, sondern eher so die Nähe. Also
ja.
Eher kuscheln.
Ja, okay. Ja. Also mit Wunsch mit so einer Frau oder mit dieser Frau zusammen zu sein.
So eine echte Nähe zu haben, ja.
Interessant.
Aha. Das stimmt.
Also habe ich noch nie, also das ist ja das Schöne, also an Wünschen, dass die so verschieden sind, aber diese Art Wunsch kenne ich gar nicht. Und wie ging es weiter für euch? Also wenn wir jetzt mal den nächsten Zehner-Schritt machen?
Mein letzter.
Dein stimmt, das ist, oh, schön, dass du es nochmal gesagt hast.
So, ja. In den 30ern, in den 40ern, der Matze und
du in deine 50ern.
Genau. Du hast also noch einiges zu erzählen.
Ende 50, ja.
Also das wäre ja für mich das Jetzt. Das wäre ja das Jetzt. Ne? Also alles nochmal Materielle ist irgendwie abgehakt. Und nicht, dass jetzt man das falsch versteht, weil für mich ist dabei ganz zentral, dieser Luxus ist mir bewusst. Und zwar voll, ne? Ja. Weil meine Mutter, jahrelang Hauptschullehrerin, da gab es Kinder, die sind morgens mit so einem Magengrummeln in die Schule gekommen, weil es zu Hause nichts zu essen gab, da hat meine Mutter so einen kleinen Kiosk in der Klasse eröffnen musste, damit die irgendwie möglichst ohne Scham an den Frühstück kommen. Jetzt arbeitet die bei der Tafel in Solingen und da gibt es Erwachsene, die keine Kohle haben. Also mir ist das total bewusst, was für ein unfassbarer, wahnsinniger Luxus das ist, wenn du sagen kannst, so materiell ist irgendwie alles abgehakt.
Ja.
Das Absurde daran ist, Mats, und das fand ich auch das Krasse an unserem Telefonat, dass man ja dann trotzdem, obwohl man da so keinen Wunsch mehr hinter hat, merkt, ey shit, ich mach noch so Sachen, wo du dich fragst, was soll das? Ne? Mhm. Wir haben direkt beide gesagt, da gibt es ja aber so Momente, wo du dann irgendwas zusagst, wo jetzt es viel Kohle für gibt als Beispiel und du dich danach fragst, hä, Alter, hä, du wolltest doch jetzt eigentlich mal mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen, hättest einen freien Abend gehabt, fährst da jetzt hin und machst das.
Ja.
Und dann schmeißt du die Kohle auf den Berg, der dir irgendwie egal im Berg. Ne? Ja, dann schmeißt die Kohle aufs Konto, was irgendwie dir gar keinen Wunsch mehr erfüllt. Und du
schon mit Anfang 20 schon sozusagen fertig warst, gefühlt.
Warum? Mhm. Warum? Und das ist zum Beispiel was, wo, wenn ihr gestattet, ich mal einen kleinen Punkt von der Hirnforschung, ihr nickt beide, danke, von der Hirnforschung reingehen wollte.
Wir nehmen unsere Brillen ab und geben sie dir.
Nein, aber weil es wirklich so spannend ist. Und ich versuche dann immer zu verstehen, wieso sind wir Menschen, wie wir sind. Und da muss man zwei Sachen mal unterscheiden, die Atze und ich schon mal in unserer Suchtfolge besprochen haben, und zwar Wanting und Liking. Mhm. Mhm. Es ist ein riesiger Unterschied in unserem Kopf, ob wir etwas wollen oder ob wir etwas mögen. Und das Spannende ist, und jetzt stellt euch mal so eine Tüte Chips vor, am Anfang ist das relativ gleich beieinander. Ich hau mir so einen ersten Chips rein, ne? Und dann will ich den total und mag den auch total. Dann esse ich noch so 5, 6, 7, 8 Chips und spätestens bei der sechsten Hand fuckt es mich total ab, dass ich nicht mehr aufhören kann. Kennt ihr diesen Effekt auf der Couch, dass du die Tüte so richtig wegschieben musst?
Ja.
Jetzt sind wir in dem Moment, wo du das eigentlich nicht mehr likes, das Liking ist runter, das Mögen ist gar nicht mehr da, ich habe nicht mehr wirklich Bock darauf, aber irgendwas in meinem Hirn schreit nach Wollen. Mhm. Ich will davon mehr. Und das ist ein ganz zentraler Suchtmechanismus. Ich mag diese Droge überhaupt nicht mehr, ich habe gar keinen Bock mehr auf diesen Heroinschuss, aber irgendwas in meinem Hirn schreit so sehr, wollen, 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 nicht mehr mögen, sondern wollen, dass ich das trotzdem mache. Und da habe ich gedacht, oh fuck, muss man nicht das bei Wünschen auch mal ein Stück weit bedenken? Ne, wie sehr ist mein Hirn in diesem Wollen-Modus und nicht mehr in dem Mögen-Modus?
Mhm, also dass man, also gar nicht so sehr, das haben wir erst so in so einem Nebensatz, ne, das ist, Wünsche werden einen ja auch durch Werbung und so weiter und so fort ja so ein bisschen hingelegt. Ne? Also man meint dann, man braucht jetzt auch unbedingt diese weißen Sneaker und so weiter und so fort und das und das und das, das Auto und Resonanzversprechen, super geil, wenn ich das nur habe, dann ist alles gut.
Ja.
Du meinst eher sogar Wünsche, die man früher hatte vielleicht mal, die einem irgendwas gegeben haben, wie diese Chips, die werden dann irgendwann einfach nur eine blöde Sucht und dann steht man auf der Bühne bei irgendeiner Versicherung und mag es vielleicht eigentlich gar nicht so unbedingt oder macht etwas für Geld, womit man gar nicht, also nicht, dass man damit nichts anfangen könnte, aber was einem gar nichts bedeutet. Und dann ist der Terminkalender voll und der Wunsch ist eigentlich gar nicht da.
Genau das wäre für mich der Kernpunkt, sich ehrlich zu fragen, was rennst du eigentlich hinterher?
Ja.
Und ich glaube, da hat jeder von uns auch was Unterschiedliches, weil mal ist das Geld, mal ist das Bestätigung, mal ist das irgendwie ein Aufstieg, mal ist das der Gedanke, wenn ich nur bei McKinsey wäre, dann kriege ich hier die krasse Karriere serviert. Da war es auch nicht wirklich Geld persönlich, was mich angetrieben hat. Und dann checkst du eben nicht, ey, bin ich bei Wanting oder bin ich wirklich noch bei Liking? Und weil das so gleich anfängt, deswegen sind die Chips für mich so ein schönes Beispiel, ist das unglaublich wichtig, sich da in Abständen mal abzustecken, wo bin ich eigentlich? Mhm. Und ich ertappe mich schon immer mal wieder bei Wanting und muss dann aufpassen, ey, was magst du eigentlich?
Mhm. Aber denkt ihr denn nicht, wenn man diese Freiheit hat und die wir drei ja nun mal haben, dass man dann doch vielleicht intuitiv wieder bei den Dingen landet, die einem wirklich Spaß machen? Also wenn dir das jetzt wirklich stinken würde, dann würdest du es ja gar nicht machen. Ne? Man hat ja Veranstaltungen, wo man auch ein bisschen kämpfen muss, wo man ums Publikum kämpfen muss, wo jetzt nicht nur Fans sitzen. Und trotzdem machst du das ja und du machst es auch wieder, würde ich jetzt mal behaupten. Weil wenn du es gar nicht mögen würdest, und so Komiker kenne ich auch, Rüdiger Hoffmann zum Beispiel, der hat nie Galas gespielt, oder ein Mario Barth spielt nie Galas, weil er einfach nicht ertragen kann, dass da nicht nur Leute sitzen, die totale Fans sind. So, und er macht es eben nicht. Aber du magst das ja auch irgendwie, so ein bisschen um die Leute zu kämpfen. Und gerade die
das
da sitzen
das
und vielleicht sagen, ach, was soll ich denn jetzt mit so einem Thema? Und die dann hinterher begeistert zu haben, das bringt dir ja auch Erfüllung.
Das stimmt, das würde ich total mögen.
Und ich habe ja eben gesagt, wir drei mit dem, was wir bisher gemacht haben im Leben und wo wir stehen im Leben, können uns ja schon bestimmte Dinge aussuchen und das zumindest in andere Richtungen drängen. Und ich glaube, dass es dann überwiegend auch intuitiv das ist, was wir wirklich wollen.
Aha, okay. Also der, obwohl es eigentlich kein, vielleicht gar nicht so einen Spaß macht, obwohl man es eigentlich in Wanting ist, ist es doch das, was man so in sich hat. Also die Chips, eigentlich wollen wir die doch.
Ja. Ja, bei den Chips ist ja noch, die andere Seite ist ja natürlich, Chips genauso eine Mischung aus, ich glaube Fett, Zucker und
Kohlenhydraten
sind genau diese Mischung, das weiß der Hersteller auch.
Ja, sind perfekt.
Sind perfekt, um in dir diesen Reflex weiter zu befeuern, weiter essen zu wollen. Ne?
Ja, aber da sind wir auch wieder bei der ganz uralten Frage, was will ich wirklich, freier Wille? Vielleicht passt das auch zum, was wünsche ich mir eigentlich, weil du hast gerade angesprochen, Matze, was wird von außen reingegeben? Was erlegt mir die Werbung auf? Und wenn du jetzt sagst, Leon, du magst das dann auch auf einer Bühne zu stehen und zu merken, dich mögen hier im Publikum vielleicht nicht alle, weil du bei irgendeiner Firma bist, die kennen dich nicht, die haben jetzt keinen 30 Euro für ein Ticket bezahlt oder. Und die dann zu überzeugen, ist das denn wirklich wieder jetzt mein freier Wunsch? Oder hat mir das irgendwie so ein Muster in meinem Kopf mal mitgegeben? Mhm, hey Junge, okay, du musst liefern, machen, tun, um dich zu beweisen und du musst es auch doppelt und dreifach tun und so ein bisschen perfektionistisch sein und deswegen bist du auch nie ganz zufrieden, sondern brauchst immer eine neue Herausforderung und dass das auch so ein Modus ist, in dem du durchs Leben gehen kannst.
Ja, aber das sind ja Muster, die von klein auf wahrscheinlich in dir drin sind. Eine Promotion ist ja jetzt auch mit erheblich Arbeit verbunden und kein Spaziergang, oder?
Ja, aber Müllmann, der beste Müllmann, wollte ich wahrscheinlich nicht werden. Da war das vielleicht noch nicht da.
Ich glaube, vielleicht freier.
Mhm. Vielleicht freier. Mhm. Weil du, Mats, hast gerade eben deinen Sohn angesprochen und das wäre jetzt für mich auch so eine Frage. Wenn der sich was wünscht, so ein ganz kleines Kind. Wie alt ist der?
Der ist 9.
9. Worum geht es dem dann?
Ja, wird mich jetzt auch brennend interessieren.
Also bei ihm ist es wirklich eine unglaubliche Faszination für die Firma Playmobil. Und das ist, also das
aber nicht deren Managementverhalten, sondern deren Produkte.
Das wäre erschreckend.
Und der ist wirklich, also das ist, da ist er riesen Fan von. Also das ist, und das, also da ist es auch immer wieder, also die kriegen das auch, ich bin auch fasziniert von denen, weil die das auch wirklich hinkriegen, dass so ein 9-Jähriger da auch immer wieder was Neues haben will. Das wünscht er sich wirklich, wenn es irgendwie so Sachen gibt. Aber was er dann schön findet und worüber er dann spricht, wenn wir irgendwie, wenn es dann irgendwas, dann sind es eher die Erlebnisse natürlich auch. Und jetzt kommt das so langsam, dass er schon auch so formuliert, dass er gerne mal mit mir oder mit Stefanie da und dorthin fahren würde. Also wir haben jetzt letztes Jahr angefangen, auch mal getrennte Reisen zu machen. Ich mit ihm nach Wien und er mit Stefanie an die Ostsee. Und das fand er super. Und dann ist jetzt schon Gedanke, wo fahren wir als nächstes hin? Fahren wir jetzt mal nach Paris? Machen dort ein Männerwochenende und so weiter. Und das kommt jetzt immer mehr. Er ist fasziniert von Ägypten. Das will er sich gerne mal angucken. Also jetzt kommt die chinesische Mauer auch ein Thema. Aber das schreibt er natürlich nicht auf einen Wunschzettel.
Wie? Er hatte keine Excel-Tabelle.
die kommt als nächstes. Aber das sind eigentlich so diese beiden Sachen. Also das Reisen, das merke ich, das wird seit so 2 Jahren immer größer.
Und Thema Muster, ich könnte jetzt meine Eltern fragen, jetzt frage ich dich als Vater von ihm, was gibst du dem mit, glaubst du?
Ich glaube schon, das Interesse für das Reisen, glaube ich schon, dass das so ein bisschen auch, weil ich da auch, ich bin früher, also vor Corona, wahnsinnig viel gereist und gern gereist. Ich glaube, das gebe ich dem schon so ein bisschen mit. Ich versuche dem schon interessanterweise dieses ganze Konsumding irgendwie nicht so mitzugeben. Also weil ich auch jemand bin, der sehr wenig konsumiert eigentlich. Das ist aber, da hat er, das lässt sich nicht überschreiben.
Playmobil.
Und nein, was ich versuche, das habe ich gestern Abend, ist mir das aufgefallen, ich versuche ihn immer wieder sozusagen zu neuen Orten zu bringen. Dass wir uns das mal angucken und das angucken und so weiter und so fort. Er ist eigentlich ein bisschen stubenhockermäßig unterwegs.
Ah, ja.
Und wir waren neulich, wollte ich mit ihm klettern gehen. Wir gehen eigentlich immer in diese gleiche Kletterhalle und da wollte er wieder hin und ich wollte ihm mal was Neues zeigen. Fand er richtig doof. Wir haben uns richtig gezofft. War richtig doof. So, und jetzt war er aber in dieser anderen Kletterhalle durch einen Kindergeburtstag und fand's mega cool.
Okay.
Fand's richtig gut. Und nicht so, ne, nur nochmal ein kleiner Hinweis. Und da merke ich schon, dass ich ihn so versuche, neugierig zu halten. Das versuche ich ihm so ein bisschen so zu beweisen, dass das schon auch eine coole Sache sein kann, mal was völlig anderes zu machen als das, was man immer macht. Und auch anderes Spielzeug mal zu kriegen und so. Ja.
Aber dass er so gerne reist, zahlt ja auch in deine Mustertheorie ein. Dass also dir gefällt Reisen und irgendwas hat er ja wohl bei dir entdeckt.
Ja.
Was dann an Begeisterung auch auf ihn übergeschwappt ist.
Und wir sind auch schon viel gereist zusammen, also so als Familie. Und das ist schon auch die, und da interessiert lustigerweise gar nicht, also wir waren in Amerika 3 Monate und er denkt überhaupt nicht mehr an Disneyland oder irgendwas, sondern es sind die wirklich absolut kleinsten Momente. Irgendwo sitzen lange im Café und er spielt auf dem Boden an, was er sich erinnert. Also es ist überhaupt nicht, es ist eher dieses Zusammensein, im Auto sitzen, Hörspiele hören. Es sind nicht die...
Geil, das ist meine Kindheit. Drei Fragezeichen.
3 Fragezeichen Kids bei uns rauf und runter.
Jo, geil.
Das ist das. Und das finde ich auch schön. Das ist also da versuchen, klar, das versuchen wir auch ein bisschen mitzugeben, aber eher als ein also Buffet.
Der Horoskopleser an mir könnte jetzt natürlich folgende steile Hypothese aufstellen. Mit 33 sitzt dann dein lieber Sohn da. Und so ganz unbewusst hat er das Gefühl, boah, ich will so viel erreichen und machen und tun und ich kann so mal gar nicht auf dem Sofa sitzen und mal runterfahren. Und dann sucht er irgendwann das Gespräch mit dir, so wie ich da mit meinem paar 60-jährigen Vater, und dann merkt er plötzlich, so wie ich vielleicht auch, oha, da haben die Eltern einem doch was mitgegeben.
Ja.
Und das war dann beim lieben Papa Matze irgendwie so dieses, nee, wir gehen nicht jedes Mal in die gleiche Kletterhalle, du gehst jetzt auch mal in die neue. Und du spielst jetzt nicht immer nur mit Playmobil, was denn eigentlich mit Lego Technik? Ich habe dir immer was gekauft. Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, 100%.
Und das muss man, glaube ich, auch anerkennen, bei allem Wünschen.
100%. Ey,
das schleift sich irgendwann in dich rein. Da bin ich der festen Überzeugung. Das ist so Grundmuster, was dich kickt, dass das irgendwann in dir drin ist. Und deswegen vielleicht mal, wir gehen ja die Jahrzehnte durch, eure 30er.
Ja. Atze, war da schon die Yacht?
Ja, materiell hatte ich schon einiges erreicht. Also es gab nicht nur sexuelle Wünsche mit Anfang 20. Also ich wollte auch Multimillionär werden.
Wolltest auch Sex auf einer Yacht haben?
Ich wollte sicherstellen,
also hattest du
dass es zum Vollzug kommt. Wie der Komiker in mir jetzt sagen würde.
Aber du hattest wirklich mit 20 den Wunsch, um das mal klar zu sagen, Multimillionär zu werden.
Ja.
Also es war nicht sozusagen, ich möchte Millionär werden, sondern Multimillionär.
Ja, absolut.
Warum?
Ich komme aus einer Familie, wo nie viel Geld da war und vieles ging einfach nicht, weil kein Geld da war. Und ich habe nie neue Klamotten gehabt, ich habe auch oft die Klamotten meiner Schwester aufgetragen und ich hatte ein sehr liebevolles Elternhaus, aber es war nie Geld da. Und wir waren bei uns im Kaff, glaube ich, die Letzten, die irgendwann mal Telefon kriegten und auch die Letzten, die mal irgendwann ein Auto bekamen. Und das empfand ich als lange Zeit als Stigma. Und dann ist so ein Wunsch entstanden, ich habe das gar nicht bemerkt, aber irgendwann war dieser Wunsch fertig, dass ich gedacht habe, ich muss reich werden im Leben, ganz klar. Ich muss reich werden, das wird mir so viel mehr Möglichkeiten verschaffen. Und das war ein großer Antrieb immer für mich.
Und bevor du das 30-Jährige beantwortest, als du es erreicht hast, also als du sozusagen diesen den Blick aufs Konto und gesehen hast, die ist jetzt drauf, die erste vielleicht, hat das dann irgendwas verändert?
Also einerseits gab es den Effekt, den Leon eben schon beschrieben hat, man braucht gar nicht mehr so viel Materielles. Mhm. Du siehst ja hauptsächlich Leute mit dicken Autos und teuren Klamotten rumlaufen, die eigentlich gar nicht das Geld dafür haben. Mhm. Und die, die wirklich Geld haben, denen ist es egal. Es gibt ja dieses berühmte Bild von Bill
Warren
Gates.
Warren Buffett. No Gucci Belt inside.
Und die haben alle keine Markenklamotten an, die haben keinen Gucci-Gürtel, die haben ganz normale Schuhe. Das brauchst du dann irgendwann nicht mehr. Aber, jetzt kommt das große Aber, dieser Wunsch, nie arm zu sein, der ist in mir voll noch in Betrieb.
Jo, da wollte ich ganz kurz was zu anmerken, weil ich das nämlich als Unternehmer erlebe. Meine These, unwissenschaftlich, warum diese Welt so, wenn es ums Kapitalistische geht, radikal vor die Wand fährt, ja auch immer weiter, ist folgendes. Wenn du Unternehmer bist und nimm jetzt mal die ganz krassen, Jeff Bezos, Elon Musk und so weiter, die Milliarden haben, wo du dich fragst, wieso? Wieso machen die weiter? Dann glaube ich das, und das sehe ich dann bei mir im viel kleineren, viel, viel kleineren Maßstab, in einer anderen Galaxie, dass du tierische Angst davor hast, in eine Horizontale zu kommen, was deine Entwicklung anbelangt. Wisst ihr, was ich meine?
Ja.
Weil aus der Horizontalen ist es nicht mehr weit, bis es irgendwie bergab geht. Thema Armut oder die Firma geht den Bach runter oder du gehst bankrott. Und deswegen bist du immer in so einem Modus, dass du sagst, komm lieber ein bisschen bergauf. Und das ist ganz schwierig, dann so ein bisschen bergauf zu halten, weil dann bist du in so einem Mehrmodus und dann holst du dir noch mehr ran. Und es ist unglaublich schwierig, als Unternehmerin oder Unternehmer zu sagen, ich halte irgendwie eine Balance mit dem, wie es jetzt ist. Und ich erinnere mich an ein ganz tolles Gespräch mit unserer Geschäftsführerin beim Schiff, dass wir gesagt haben, ey, wir brauchen nicht mehr. So wie die Firma jetzt läuft, das reicht für alle Beteiligten. Das ist okay. Es soll gut sein und wir wollen die beste Service liefern für die Leute, die hier arbeiten und für die Kundinnen und Kunden an Bord, aber nicht mehr.
Und da dachte ich, dass teilweise mit dem Gedanken gespielt, ein zweites Schiff zu kaufen.
Wir wollten dann noch mehr Veranstaltungen, hast du nicht gesehen. Und jetzt eigentlich das Bestreben zu sagen, lass uns das so stabil und mit dem besten Service irgendwie, wie es geht und dem tollsten Erlebnis, aber konstant halten. Und das ist unglaublich schwer.
Das ist also, weil du kommst dann in den Bereich, also der Wachstumsbereich, wenn du den als Unternehmer, du kennst den Wachstumsbereich, du weißt auch, wie der funktioniert.
Ja, ja, genau.
Aber den anderen Bereich, der ist ja sozusagen, der geht ja ins Detail. Zu
ganz
sagen,
genau.
Ich möchte, dass meine Kunden sollen nicht mehr werden, es geht nicht um Wachstum,
richtig,
sondern um wertvoll
richtig.
Sein. Und das ist in diesem ganzen alles, wir können es, also Unternehmer können ja auch sehr schnell etwas bauen. Das geht, also wenn du das ein paar Mal gemacht hast, weißt du genau, wie geht das alles, zack, 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 zack. Und das ist ja, geht ja nach ganz anderen Maßstäben. Und ich glaube, das ist das, was ich aber auch sagen muss. Das haben wir auch bei der Firma bei uns gehabt, zu sagen, wir wollen nicht wachsen.
Ja.
Bei uns waren es aber auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die so, hä?
Das ist in
wir wollen
das, ja,
gerne.
Ja, ja.
Wir wollen mehr Klicks haben, weil wir haben gesagt, unsere Klicks ist alles
so ein
super.
Wettbewerbsgedanke.
Nein, das ist in jedem, das ist nicht einfach nur eine Unternehmersache.
Genau.
Ich sage, das ist ganz schwierig zu akzeptieren.
Das Kompetitive, was in jedem auch drinsteht.
Richtig, richtig.
Ja. Okay. Und auch zu sagen am Ende des Jahres, boah, jetzt haben wir aber mehr als letztes Jahr. Hm?
Aber du nochmal weiter bitte, Atze, weil ich wollte das nur kurz dazu reingeben, weil was du aber erzählt hast, fand ich so spannend, dass du sagst, okay, mit 30 ist da schon echt alles da eigentlich.
Ja, und ähnlich wie du, dass ich bestimmte Sachen gar nicht mehr brauche. Und bei dir ist vielleicht noch extremer, weil du bist ja kopfmäßig immer noch Student geblieben und mit deinen Anforderungen und mit deiner WG und so weiter. Das finde ich auch bewundernswert. Und um das jetzt so einigermaßen rund abzuschließen, jetzt ist es tatsächlich in meinem Leben auch so, also ist schon noch der Wunsch, nie wieder arm zu sein.
Aber boah, ich drück dir alle Daumen, ey. Das ist so knapp, ey.
Nein, aber ich hab nicht mehr so diesen Antrieb, jetzt nehme ich das noch mit und nehme das noch mit. Und das ist auch für mein Privatleben, geht es eher so um Tiefe und nicht um mehr, mehr, mehr.
Aber das ist der Jetzt-Zustand, der 56-Jährige sozusagen, der jetzt sagt, ich bin fein. Wollen wir einmal den 40-Jährigen machen?
Ja, jetzt fang du mal an. Ich muss erst mich da mühevoll reinbegeben in diese Welt.
Also mit 30 wollte ich auf jeden Fall Firma haben. Also da war es für mich Gründer sein, das fand ich dann interessant. Da hörte schon dieser Bandwunsch auf.
Und ach, der hörte auf?
Der hörte auf, ja.
Aber du warst noch in der Band?
Ich war noch in der Band. Und
wunschlos dann?
In der Band, ja, wunschlos, auch ganz viele Sachen schon, Touren schon x-mal gemacht, die Platten, vierte Platte, intern klappt es nicht mehr so richtig und dann hat man die Käseplatte im Backstage, die hat man jetzt auch zu oft gesehen und reicht so und irgendwie Lust auf was Neues und dann, da war für mich also dieses Firma machen auch so dann doch auch mit Leuten zu tun zu haben, die man irgendwie, die ich irgendwie cool fand, so zu einer Szene dazugehören, so ein bisschen mehr. Also diese Verankerung, das hatte ich ja vorher nicht. Das gab zwar die Musikszene, aber die war ja auch immer so, man ist dann so, rattert so durch Deutschland und aber so richtig zugehörig ist man dann auch nicht gewesen. Da hatte ich so eine Sehnsucht mit 30. Und es fing dann aber auch an, Familie, das kam dann schon hoch. Also das war so richtig so zu überlegen, okay, ich möchte jetzt schon auch eine feste Beziehung haben. So, also ich hatte schon längere Beziehungen da zu dem Moment, die so immer 1, 2, 3 Jahre waren. Und das, ich habe lange mit Stefanie gezögert am Anfang, weil ich mir sicher sein wollte, dass wenn ich die Beziehung anfange, das soll auch was Richtiges sein.
Das sollte es dann sein, bis.
Ja, das sollte irgendwie so ein, da macht sie immer noch Scherze. So, ich meine, wäre am ersten Abend, wäre das schon für sie klar gewesen. Und dann, das dauerte bei mir aber noch 4 Monate. Ja. Und aber irgendwie, weil ich hatte jetzt nicht Bock auf, da ist jetzt eine Geschichte oder irgendwas und irgendwie so, das musste schon genauer angeguckt werden. Und da, glaube ich, gar nicht so richtig krass ausgesprochen, aber ich glaube schon, das war dann schon der Wunsch, jetzt würde ich da gerne mal, da ist der Wunsch nach Familie und Sesshaftigkeit, der fing da auf jeden Fall an.
Ist das dieses Nestbau-Ding dann auch?
Glaube schon.
Ich beobachte das bei so vielen um mich rum.
Ja, irgendwie dann doch, genau. Also Nest bauen und Heimat finden, auch so abkapseln von der Heimat, die man so als Heimat bis dahin bezeichnet hat, nämlich das Dorf da in Brandenburg und so, das hatte ich mit 30.
Und ich höre auch so ein bisschen raus, sich eben sozial auch zu positionieren.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Sozialpositionen innerhalb, was so eine Familie betrifft, aber auch wirklich in so einem, wirklich auch so Status-Game, nicht im materiellen Sinne, sondern irgendwie so, man gehört so mit zu diesen, ich fand früher so diese ganzen Leute, die so Berliner Nachtleben so mitgemacht haben und so, das fand ich alles immer spannend, bei denen so cool wahrgenommen zu werden.
Auch
so.
Anerkannt
zu werden. So, das war mir irgendwie mit 30 hatte ich da irgendwie und auch so ein bisschen dieses, was, das hat mir Finn mal im Interview erzählt, Kliman, so dieses, man macht so ganz viel und alle fragen sich, oh, das macht er auch noch. Das fand ich auch ganz anziehend
mit 30. Tue ich dir Unrecht, wenn man das heute manchmal noch so durchwittert?
Nee, tust mir nicht Unrecht, aber da kommen wir zum 40-Jährigen und der 40-Jährige baut eigentlich alles wieder ab.
Ja.
Also ich bin ja sozusagen seit 3 Jahren dabei, alles abzubauen, was ich mir sozusagen da aufgebaut habe.
Das allergeilste Lebensweisheit vom 33-Jährigen jetzt ist mit Leuten Zeit zu verbringen, die, ich weiß, jetzt könnte man drüber lachen, die älter sind. Ich meine das völlig ernst.
Ja.
Und dann kann ich Atze, genau, lieb in den Arm nehmen und streichle ihm jetzt schon über die Schulter gerade. Ganz, ganz im Ernst, weil das, was du jetzt sagst, ich baue alles wieder ab oder baue zurück und das, was du mir, Atze, schon länger beigebracht hast, alles, was ich davon berücksichtige, was nicht immer leicht ist und was mir auch nicht an allen Stellen gelingt, tut so gut.
Ja.
Aber ich habe das noch nicht ganz verstanden bei dir, Matze. Dieses Zurückbauen, was konkret baust du zurück?
Naja, ich habe früher, also wenn du so den 35-Jährigen anguckst, dann war das sozusagen die Firma, also mit Vergnügen, Stadtmagazine, dann auch überall mit reinreden, jetzt machen wir den Artikel, jetzt machen wir die Aktion, dann machen wir die Events, dann fahre ich natürlich auch zu jedem Event hin, habe auch auf Events teilweise aufgelegt, wenn ich dann nicht mehr aufgelegt habe, habe ich dann auch noch die Fotos gemacht, die am nächsten Tag gepostet wurden, dann hat es natürlich nicht gereicht, dann musste der Podcast auch noch gemacht werden und so weiter und so fort, also es war immer so ganz viel irgendwie. Und jetzt das Zurückbauen ist, dass ich so in den letzten Jahren ganz viel, was ich bei Mit Vergnügen mache, zurückgebaut habe. Ich bin jetzt nicht mehr Geschäftsführer. Und
das gefällt dir auch.
Und das gefällt mir. Und das war irgendwann eine Entscheidung zu sagen, nee, ich möchte mich eher vertiefen.
Ja.
Also so. Ja. Und ich hab sozusagen ich mache seit 4 Jahren mache ich ein tägliches Tagebuch mit meinem Freund Philipp Siefer zusammen und wir schreiben jeden Tag das Beste des Tages rein. Und es war immer das Beste des Tages, immer Hotelmatze machen. Da zu sitzen mit jemandem, Atze, die Welt aufteilen sozusagen. Ne? Okay. Und mehr erfahren, neugierig sein. Und das war eigentlich, das ist eigentlich das Geilste. Und das Schöne ist, wir können es uns als Firma theoretisch auch leisten, dass das geht, dass ich mich da rausziehe. Also wir können unser Team aufbauen, dass das stärker wird. Wir können, es hängt nicht, also ich bin auch nicht narzisstisch genug, um zu sagen, ach, ohne mich läuft das nicht. Das haben wir ein paar Mal getestet und gemerkt, wenn ich nicht da bin, läuft es sogar besser.
Ja.
Und dann jetzt baue ich das alles, also habe das eigentlich alles wieder zurückgebaut und lege nicht mehr auf und mache keine Events mehr und gehe eigentlich immer mehr hin zurück, einfach zu sagen, so, ich finde Hotel, also so, wir haben einen Hund seit letztem Jahr und ich finde es einfach geil, der Hund, der pennt, der frisst, der schläft und der will spielen.
Du so. Bist neidisch auf den Hund?
Ich fand das interessant zu merken, ja. So geil. Das sind irgendwie die vier Sachen, die der, und darum geht's ja auch.
Ja.
So.
Ja.
Und zum Beispiel spielen habe ich ganz, ganz wenig Zeit gehabt. Und das würde ich einfach, ja, und deswegen zurückbauen und weniger machen. Das ist meine Sehnsucht, also das ist mein Wunsch. Der hat sich schon ein bisschen vor 40 formuliert. 39 war ich, da habe ich gemerkt, so, nee, das, und auch nicht Burnout, sondern irgendwie, die Chipstüte eigentlich. Hm. So nicht mehr, nee, auch nee, auf Chips habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. So, irgendwie, ja, genau, also das ist es. Das ist bei dir. Jetzt müssen wir zu dir wieder zurück.
Die 40er, da war doch noch vieles im Aufbau, was meine Comedy-Karriere betrifft. Und das war ja quasi so schon der zweite Frühling bei mir. Mhm. Und das hat dann auch meine ganze Begeisterung und Leidenschaft hervorgerufen. Und da habe ich alles reingeworfen, was ich hatte. Und auch nicht links und rechts geguckt. Und ich war oft überfordert, habe es aber oft auch gar nicht gemerkt, weil ich so begeistert war und mit so viel Werf meinen Beruf ausgeübt habe. Das waren die 40er für mich. Ja. Und
das 40er so ein bisschen das, was bei mir bei den 30ern auch
ja,
war?
Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ich hatte ja vorher viele andere Jobs und habe dadurch vielleicht auch vieles verpasst, was du in den 30ern schon aufgebaut hast. Und dann als ich das erste Mal alleine mit einem Mikro auf der Bühne stand, war es wie so eine Erleuchtung, das war so Ende der 30er, da wusste ich, das will ich machen, das ist es. Ja. Aber wirklich so dieser Erleuchtungsmoment wie bei den Blues Brothers. Mhm. Und damit gingen dann die 40er drauf und die waren sehr erfüllt, die waren sehr arbeitsreich, aber nichtsdestotrotz habe ich so ein wirklich wohliges Gefühl, wenn ich daran denke. Es war so Selbstverwirklichung pur. Mit jeder Pore.
Du hast letzte Woche gesagt, dass du, wenn du das jetzt beschreibst, so einen Kontrast dann jetzt in den 50ern, schon Angst vor der Frage hast, was denn jetzt noch deine Wünsche sind. Und ich stelle sie dir jetzt.
Ja, ich wusste natürlich, dass diese Frage kommt. Die ganze Zugfahrt habe ich schon gezittert vor euch beiden. soll ich in die 50er starten? Vor.
Ja.
Selbstbescheiden wollte ich sagen, kann man ja sagen, dass ich da eine Menge erreicht habe, in dem, was ich gerade geschildert habe. Und volle Hallen und ausverkaufte Tourneen und die Preise und das noch und das noch und das noch. Und das liegt jetzt schon fast so ein bisschen hinter mir. Und ich hatte, so ab 50 wird es ja immer schwer, Männer zu beschenken. Vorher auch schon, erwachsene Männer zu beschenken, ist immer sehr schwer. Also ab 50 ist fast unmöglich, weil alles, was sie brauchen, haben sie schon gekauft. Und was sie da nicht haben, das brauchen sie eigentlich auch nicht. Das führt dann dazu, dass man irgendwelche Weber-Grills verschenkt oder Bierseminare und so. Also nur sinnloses Zeug.
Bierseminar stimmt, ja.
Absolut
Kochkurs.
Sinnloses Zeug. Ja, Kochkurse.
Gutscheine, die man nie einlässt.
Wie viele Gutscheine habe ich zu Hause liegen? Wahnsinn.
Zwei für Fallschirmsprünge und drei für Hubschrauberflüge.
Ja. Wahnsinn.
Und ich habe einen Schnupperkurs fürs Golfen. Habe ich sogar gemacht, um den anderen zu gefallen. Die saßen dann alle auf der Terrasse vom Golfclub und mit ihren Frauen. Und ich bin dann mit dem Golflehrer da um die Ecken gezogen. Und bei Loch 3, wo man uns nicht mehr sehen konnte, habe ich dem Golflehrer gesagt, immer, du bist wahrscheinlich ein total netter Kerl, aber wir werden uns nie wieder sehen in diesem Leben. So, pass auf, wir müssen jetzt irgendwie die Zeit rumkriegen. Kannst du vielleicht Bier besorgen, dann setzen wir uns da vorne hin und in so einer Stunde biegen wir da hinten wieder um die Ecke. Es ist was passiert und das wurde mir eben erst klar, kurz bevor ich aus dem Zug gestiegen bin. Als ich hier bei Hotel Matze saß zum Podcast, war das ja der absolut erste Podcast, in dem ich überhaupt war. Und kurz vorher bin ich ja überhaupt angefangen, Podcast zu hören, Gott sei Dank Hotel Matze. Und ich habe ja im Podcast mit Matze gesagt, wahrscheinlich bin ich ein größerer Fan von dir als du von mir. Und dadurch hat sich jetzt, und die Begegnung natürlich auch mit dir und letztlich auch das, was ich mit Till mache, hat sich ja was aufgetan, was überhaupt nicht auf meinem Wunschzettel stand. Also ich hatte schon, weil mein Vater mir ja gesagt hat, wie ihr wisst, so mit 50, als ich 50 wurde, hat er ja gesagt, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und ich habe dann so eine Lässigkeit entwickelt, also gar nicht mehr einen Wunsch gehabt, sondern so eine Lässigkeit entwickelt mit der Gewissheit, ach, da kommen noch schöne Sachen.
Ah, ja.
So, und jetzt beruflich macht mir das sensationell viel Spaß, speziell natürlich auch betreutes Fühlen Und das hätte ich mir ja gar nicht wünschen können, weil ich die Fantasie gar nicht
hatte. Du wusstest es gar nicht, dass es das gibt.
Ja, dass das auf mich wartet.
Stimmt.
Und das ist gerade so mein 50er Lebensgefühl, dass da ganz viele Sachen sind, von denen ich keine Ahnung habe, von deren Existenz ich keine Ahnung habe. Und dass sie ja trotzdem vielleicht auf mich warten und aus dem Gebüsch auf mich draufspringen.
Ach, wie geil. Also, dass die Wünsche, du sendest nicht die Wünsche, sondern die Wünsche kommen einfach zu dir.
Ja,
also
genau.
Das ist ja nochmal so eine ganz andere, also wir hatten erst dieses wunschlos glücklich, aber da müsste man eigentlich nochmal eine neue Beschreibung für finden.
Ja, also ich gucke schon, wer da vor der Tür steht. Welcher Traum. Dazu muss man ja auch mal vom Sofa runter. Aber das ist so eine tiefe Zufriedenheit, dass das, was passieren soll, mir anscheinend auch passiert.
Geil.
Ja, das ist wirklich ein richtig schönes Gefühl.
Da freuen wir uns jetzt richtig drauf, ne?
Ja, nicht nervös werden,
so gern 50,
das Beste kommt noch.
Nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist die Coro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar? Das fragen Coro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Coro kürzlich die Preise gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Wo passiert das schon heutzutage? Wenn man bei uns nach Hause kommt und den Küchenschrank aufmacht, dann wird man sehen, dass es bei uns eigentlich nur noch Coro gibt. Es fängt an bei der Hafermilch für das Müsli am Morgen. Dann natürlich auch das Müsli für die Hafermilch kommt auch von Coro. Der Matcha-Tee kommt von Coro. Die kleinen Snacks für zwischendurch kommen von Coro. Die Tomatensauce kommt von Coro. Der Apfelmus kommt von Coro. Und dann, wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und noch so ein bisschen snacken wollen, dann kommen die Snacks auch von Coro. Eigentlich ist unsere Küche eine Coro-Drogerie, wenn man mal ehrlich ist. Und wenn ihr Lust habt, dass es bei euch genauso aussieht oder vielleicht auch ein bisschen kleiner, ihr könnt euch das ja aussuchen, dann benutzt den Gutscheincode HOTELMATZE. Das wird alles groß geschrieben. Dann bekommt ihr nämlich 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment von Coro. Und dieses gesamte Sortiment ist sehr, sehr groß. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen tollen Werbepartner Coro-Drogerie für die Unterstützung. Mein heutiger Werbepartner ist Clark. Clark ist euer zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldung, egal welche eure Versicherung betroffen ist. Und wenn ich an Schadensmeldung und Versicherung denke, dann denke ich an das teuerste Festival meines Lebens. Ich musste nachts ein Auto sehr kompliziert ausparken und nachts auf dem Festival ausparken, das ist ein bisschen kompliziert. Es ist dunkel, es blitzt aber sozusagen von den Bühnenlichtern, es ist laut, vielleicht war da auch ein bisschen Matsch im Spiel. Und da war dann auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Schaden im Spiel. Und das mit den Versicherungen, das hat damals überhaupt nicht geklappt. Mit Clark, da bin ich mir sicher, wäre das besser gelaufen. Und durch die Schadensmeldung über die App wäre das nämlich einfacher gegangen. Einfach anrufen oder den Schaden abfotografieren und in der App melden. Und Clark kümmert sich um die Abwicklung mit eurem Versicherer. Clark gibt allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie Zalando oder iTunes. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen, clark.de, Clark schreibt man mit C, für Deutschland oder goclark.at für Österreich. Und bei der Registrierung den Gutscheincode MATZE eingeben. Der Code wird dabei in Großbuchstaben geschrieben. Falls ihr im Sommer auf Festivals geht, ich empfehle euch die Clark-App. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Clark. Und nun zurück zur Folge.
Wir haben auch mal rumgefragt, weil jetzt reden wir hier viel von uns dreien, aber als Nicht-Egozentriker soll doch auch der Rest der Welt zu Wort kommen. Vor allem Matze guckt gerade in seinen Unterlagen, die ich vorher auch schon ein bisschen einsehen durfte. Es war ja Wahnsinn, was bei dem Thema Wünsche dann auf uns eingeprasselt
ist. Es ist für wirklich verrückt.
Also wirklich krass, oder? Weil wir kriegen grundsätzlich immer mal schwankend viele Nachrichten und man muss mit Superlativen aufpassen, aber hier ging's ab.
Ich habe noch nie so viel Feedback gekriegt. Also deswegen dachte ich auch, ich wünsche ja interessant, vielleicht aber ist es auch so ein privilegierten Ding, dass man irgendwie nicht genau weiß, wie ist das jetzt und so weiter.
Nee, deswegen sage ich, lass uns mal bitte jetzt den Blick weiten, weil ich habe gleich auch noch wieder Sachen aus der Forschung, wo du wirklich mit den Ohren schlackerst, weil du verstehst, was eigentlich hintersteckt.
Ja, also ich lese mal ein paar einfach so vor, ne? Eine eigene Familie, geliebt werden, ein Kind, seit 10 Jahren unerfüllt, den Mut, mich endlich zu trennen, meinen verstorbenen Mann zurückbekommen, dass meine Eltern mehr Rente erhalten, mehr Selbstbewusstsein, weniger hochsensibel sein, finanzielle Unabhängigkeit, das Gefühl, Liebe kennenzulernen, bin 31. ein bestes Verhältnis zu meiner Familie, nach Krebs und Corona endlich wieder fit werden, dass ich mich traue zu kündigen, Putins Tod, Klimaneutralität, Anerkennung, vorzeigbaren Bartwuchs, dass ich selbst sein kann, eine Rückbank voller Kinder trotz impotenten Mann, meinen Papa zurück, innere Ruhe, depressionsfrei zu sein, bedingungsloses Grundeinkommen, übrigens hat sich das, waren sich das sehr, sehr viele Leute gewünscht.
Ah, okay.
Mit mir selbst im Reinen sein, Freunde in der neuen Stadt finden, Enissa Amani als Bundeskanzlerin, eine Entschuldigung von meinem Vater, dass Gegenstände nie kaputt gehen.
Das ist doch mal ein Wunschzettel.
Das ist mal ein Wunschzettel.
Das klingt wie eine Seite von Max Frisch.
Ja, irgendwie schon. Es hat, ja. hat so eine Poesie. Also ja. Auch, ich fand auch mit dem Rücksitz und so, es hat wirklich was sehr Poetisches.
Familie trotz impotenten Mann. Also diese Mischung. Gibt es eigentlich, jetzt Frage an den Wissenschaftsjournalisten, gibt es ein erforschtes Ranking in Deutschland?
Zu den Top 10 Wünschen?
Ja.
Ich habe sie dabei und sie sind aus dem Jahr 2022 tatsächlich. Im Januar hat man gefragt. Platz 1 der Deutschen, physische und psychische Gesundheit, dann reisen können, passt gut nach Corona. Mhm. Finanzielle Selbstbestimmung, passt glaube ich sehr gut zu dem bedingungslosen Grundeinkommen. Platz 3, freie Zeit für Familie und Freunde. Lebenspartnerin finden. Ich glaube, Liebe ist auch ein riesen Wunschthema. Ein Eigenheim. Es gibt jetzt so absurde, habt ihr das gesehen? Ja. Es gibt jetzt so absurde TV-Formate, wo so Makler so, da gibst du denen irgendwie Geld und die holen dir irgendein Haus, wo du so denkst, das ist so ein Sat.1-Format 1930 und das scheint richtig gut zu laufen. Kinder hatten wir gerade auch oft. Gerecht leben und anderen Menschen helfen. Nachhaltig leben und Umwelt schützen auf Platz 9. Und das letzte wäre dann attraktiver Beruf, der glücklich macht, was spannend ist, weil wenn du überlegst, wie viel Zeit du mit Beruf verbringst, dass das so weit hinten dann doch kommt, ich glaube, da hat sich auch richtig was verändert. Was ist eigentlich den Leuten wichtig? Auch das erleben wir als Unternehmer gerade und ich spreche mit vielen, auch in verschiedensten Unternehmensgrößen. Die Leute haben ein ganz, ganz anderes Verhältnis zur Arbeit entwickelt. So 3-Tage-Woche bitte und war 5, seid ihr doof, komme ich gar nicht. Auch Motivation, du hast ganz oft das Gefühl, vieles ist zu viel und da habe ich prompt gestern einen total spannenden Artikel von einem Stressforscher gelesen, der so dieses Szenario aufgemacht hat, wenn dein Anspruch ist, bei der Arbeit Sinnerfüllung zu finden, Freude zu haben, dass dir das richtig was gibt, dann ist ganz schnell plötzlich alles zu viel, weil das keiner liefern kann. Mhm. Und da erlebe ich gerade so einen riesen Clash der Kulturen, was Unternehmen bisher gemacht haben, was dann irgendwann so anfing mit Happiness Management, wo du dachtest, das ist doch ganz nett, dass jetzt hier ein Kicker steht und im Kühlschrank irgendwie eine Mate. Und wo du jetzt merkst, im Moment mal, da wurde eine Tür aufgemacht, um was sich ein Unternehmen heute alles kümmern muss, damit da überhaupt noch jemand arbeiten will. Das ist Wahnsinn, was Wünsche anbetrifft. Fand ich das total spannend.
Voll.
Landet hier aber sehr weit hinten. Also alles berufliche.
Ja, was mich wundert, einen gesunden Mittelplatz, Eigenheim.
Nee, das ist das Nestbauen. Das ich kann das total nachvollziehen, was Matze
gesagt hat. Hast du Sehnsucht nach einem Eigenheim? Ja,
und vorgestern saß ich mit einer guten Freundin zusammen und wir haben so fantasiert. Und ich habe dann angefangen, und dann stelle ich mir das vor, irgendwann in Münster. Und die Immobilienpreise in Münster sind so exorbitant, dass wenn du jetzt nicht Multimillionär bist wie du, Atze, ich kann da gar nicht mithalten nach dem Motto. Ich habe so eine Doppelgarage, es fängt irgendwie mit der Garage an, frag mich nicht wieso, so eine Doppelgarage vor Augen, wo dann mein kleiner Tourbus drinsteht und daneben irgendwie ein fancy Elektroauto. In diese Doppelgarage kann ich aus der großen Küche mit so einer Tür direkt rein und dann hängen 2 Rennräder an der Wand. Die sind dann mit 2 Helmen an Nägeln direkt daneben, dann steht
wunschlos
da so eine Waschmaschine.
Glücklich.
Genau das.
Welche Marke sind die Kindersitze?
Genau so. Und so habe ich das durchfantasiert und merke dann, A, ich bin Spießer und B, ey, stimmt das eigentlich, Leon? Bist du denn, das Krasse ist ja
das
nur.
Das wäre ja jetzt die Frage.
Ja?
Stimmt das wirklich? Willst du das wirklich? Nein.
Nee, bist du wirklich so unmateriell? Ich glaube, ich will das wirklich. Nur, pass auf, du hast ja vollkommen recht mit deiner Frage und da gibt es jetzt ein super spannendes Phänomen, nämlich die Arrival Fallacy, also der Ankunftstrugschluss. Ja. Wenn du dann da bist, das kann man in der Forschung eigentlich ganz, ganz schön zeigen und das bekommen hast, was du dir immer gewünscht hast, dann denkst du, jetzt ist es toll, ist es aber nicht.
Ja.
Ist es aber nicht. Und ich habe letztens in der Folge, die wir letztens gemacht haben zum Thema Leistungsgesellschaft, einen Freund zitiert, den Psychiater und Chefarzt Markus Pawelczyk. Und dann habe ich dem gesagt, du hattest mir dieses schöne Bild beschrieben. Du rennst so dein Leben lang den Berg hoch und irgendwann bist du oben und da steht keiner und sagt, gut gemacht. Ja. Jetzt bist du angekommen und du musst auch noch wieder runter. Und dann waren wir vor ein paar Tagen spazieren, da sagte mir Leon, hast du in der Beschreibung dieses Bild etwas vergessen, was ganz wichtig ist. Wenn du oben bist, hast du plötzlich auch noch die 360-Grad-Sicht.
Mhm.
Du bekommst plötzlich den Überblick.
Während vorher so die Scheuklappen waren, ne, und es gibt nur einen Weg, nämlich da den Berg hoch, hast du bei der Ankunft plötzlich die Übersicht und musst dich fragen, war es das wert? Mhm. Und ich, wenn ich mich jetzt frage, was ich tun müsste, um dieses Haus, was ich gerade skizziert habe, in Münster zu bekommen, noch in einer irgendwie attraktiven Lage, dann müsste ich so viele Veranstaltungen machen und Sachen, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, nur der Kohle wegen, dass ich mich ehrlich fragen muss, ist mir dieser Wunsch, zum Beispiel, wenn man das jetzt als Wunsch bezeichnen würde, es wirklich wert?
Hast du diese Wünsche auch, Eigenheim? Oder hast du vielleicht ein Eigenheim?
Nee.
Und du bist schon gerne in der Großstadt in der Wohnung?
Ich bin gerne in der Großstadt. Ich finde aber so, also bei uns gab es genauso wie, glaube ich, bei ganz vielen anderen Menschen in Großstadt lebend in Corona so, naja, aber vielleicht dann doch so.
Ja.
Und da war mein Wunsch so ein Ticken mehr als bei Stefanie. Und der ist bei mir immer noch so manchmal so ein bisschen da. Da kommt er so, kickt er so ein bisschen raus. Und Stefanie sagt, nee. Bleib mal schön hier. Jetzt wird's doch richtig geil.
Ja,
so,
ja.
Stimmt. Und das ist, ja, deswegen habe ich das nicht. Bei mir sind auch natürlich auch, da würde ich sagen, der halbe Freundeskreis schon irgendwie, ja, man müsste jetzt was kaufen oder hat schon was gekauft oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist irgendwie so bei mir nicht so richtig da. Und ich habe auch nicht so diese Vorstellung von Garage oder irgendwas.
Jetzt
also,
komme ich mir schlecht vor.
Nein, Helme. Gar nicht. 0,0.
Helme fand ich beeindruckend.
Finde ich, nee, aber das ist, nee, das habe ich nicht. Nee. Nee, bei mir ist es tatsächlich eher, wenn es um sowas geht, dann ist irgendwie so nochmal zu sagen, so, wir haben die Möglichkeit nochmal lange zu reisen. Das ist irgendwie so ein ganz komisch. Und da hat mir ein Freund gesagt, der 47 ist, der sagte, also wenn ich dir einen Tipp geben kann aus dem Alter, aus dem Altersheim fast, liebe Grüße Dirk, machen, sofort machen.
Weil, sofort?
Sofort machen, also so schnell wie möglich, weil dieses Aufschieben, also gerade bei solchen Wünschen, man macht es dann irgendwann nicht mehr. Und manchmal hat man sich das dann so lange gewünscht und dann macht man es und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so richtig geil, weil es sich dann doch irgendwie verändert hat.
Jo, total. Ja, und es fühlt sich auch anders an, als du dachtest.
Genau.
Du warst ja, glaube ich, vor 3 Jahren, als wir zum ersten Mal connected haben, in Kalifornien unterwegs.
Genau.
Die 3 Monate Kalifornien.
Genau.
Und war es genauso, wie du dir gewünscht hast?
Es war super. Es war total super. Es war eine richtig, richtig tolle Reise. Aber ich hatte vorher einen Wunsch, wirklich 15 Jahre nach Bhutan zu kommen.
Ja.
Und das war immer so, das war für mich so Shangri-La, da muss ich unbedingt mal hin.
Ja.
Dann aber natürlich zahlst du 200 € Visa pro Tag. Das war natürlich immer völlig unerreicht.
Ja, deswegen haben die in der Verfassung auch das Recht auf Glücklichsein stehen.
Genau.
Das haben sie direkt bei der Einreise schon festgelegt.
Ja. Und dann war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe mit meinem Kumpel Dirk, okay, wir machen das jetzt. Also wir fahren da irgendwie hin, 10 Tage.
Ja. Okay,
und waren dann dort und lagen im Himalaya um uns irgendwie Pferde und Esel und tralala. Und es war natürlich super und sagten, wir reisen jedes Jahr und es gibt eine Punkte, 1, 2, 3, wie wir es fanden. Und haben dann schon mal so, wie viele Punkte geben wir? 2+. Und haben festgestellt, Italien war geiler.
Ja. Ich habe das speziell über Bhutan schon öfter gehört. Ein befreundeter ZDF-Redakteur war mit so einem Team in Bhutan unterwegs und die wollten zeigen, wie glücklich und wie friedlich sind. Und im ersten Dorf, in dem sie ankamen, auf so Mauleseln, wurden sie von den Bewohnern schon mit Steinen beworfen.
Aber das ist eigentlich das, was mit diesen langen Wünschen, man darf sich auch, glaube ich, Sachen nicht zu lange wünschen. Also sonst sind die dann irgendwann, dann ist das Betriebssystem, man hat es doch so drauf, aber man hat so wenig das Update gemacht vom Betriebssystem und meint noch, man wünscht sich noch das Haus, Bhutan, aber eigentlich ist es einem wurscht.
Ja, genau. Und je eher man das klarer sieht, desto besser.
Wünsche ich mir das wirklich noch?
Ja, wünsche ich mir das wirklich.
Ja.
Ja.
Das noch. Ist so ein bisschen noch.
Und nicht nur das, sondern ich finde, es hat auch eine zweite Dimension, weil wenn der Wunsch dann erfüllt ist, geht ja auch irgendwas kaputt.
Ja, schau dir doch die ganzen, das klingt natürlich jetzt wieder über einen Kamm geschoren, aber warum nicht? Ich als Komiker darf ja auch polemisch werden. Schau dir die ganzen Pärchen doch an, die es dann irgendwie mit Hängen und Würgen da zum Eigenheim gebracht haben. Da setzt ja die große Scheidungsrate ein. Dann ist dieser Traum erfüllt, dann kommt die Leere und man stellt fest, eigentlich wollte mir dieses Haus gar nicht und vielleicht wollte ich auch dich gar nicht.
Das ist der 360-Grad-Blick dann.
Ja,
stimmt. Genau das ist es. Und ich habe da von einer Psychoanalytikerin und Philosophin einen tollen Satz gelesen, Brigitte Bothe, die sagt, der Wunsch lässt uns die Kluft zwischen Realität und Erwünschtem ertragen.
Mhm.
Und das fand ich total schön. Und
dann ist der Wunsch aber ein Zustand, ne?
Dann ist der Wunsch ein Zustand. Dann sagt er nämlich weiter, Wünschen ist ein überaus, wie du gerade sagst, gesunder Zustand, Achtung, passiver Zufriedenheit. Und das hat mir den Mund aufgemacht. Das fand ich total geil.
Also du bist sozusagen, du liegst auf deiner Couch, hast du dein Pinterest-Board vom Eigenheim und ist es schon eigentlich geil, in diesem Moment auf dem Sofa zu stehen? Also das ist schon die passive Zufriedenheit.
Genau, und jetzt das Eigenheim kannst du auch durch Bhutan ersetzen. Mhm. Du hast deinen Shangri-La vor Augen, wo du hin willst.
X Bilder mir angeguckt.
Wünschst dir das irgendwie, machst das aber nicht. Und das lässt dich irgendwie diese Kluft zwischen Realität und Erwünschen schon ertragen. Und eigentlich gibt es dir eine Zufriedenheit, diesen Wunsch zu haben. Wenn du da bist, machst den Haken dran, merkst, war eigentlich gar nicht so geil. Mhm. Plötzlich ist was weg, was vielleicht vorher eine passive Zufriedenheit war.
Bucketlist
das
ich, eigentlich
das,
auch.
So ein bisschen Bucketlist. Ich fand das aber ein total schönes Bild, weil ich glaube, dass das auf viele Sachen zutrifft. Und ich habe ja überhaupt nur, ihr seid das schuld mit dem Eigenheim. Weil ich habe mich deswegen überhaupt erstmal hingesetzt und über Wünsche nachgedacht. Und dann kam das so in meinem verworrenen Hirn auf. Sonst?
Sorry.
Es geht hier um Wünsche, nicht um Schuld. Aber passive Zufriedenheit hätte ich vor 2 Stunden noch sehr negativ eingeordnet. Mittlerweile gibt das zu einem sehr positiven Begriff.
Ja. Ja, wirklich. Das ist,
oder?
Ich fand diesen Satz total geil. Wünschen ist ein überaus gesunder Zustand passiver Zufriedenheit.
Fürs neue Programm leben.
Für den Arm als Tattoo, für den Unterarm. Ja.
Wie ist das? Also du hast das erst, wir haben diesen Berg, auch diese, die 360-Grad-Blick. Kennt ihr das, dass wenn ein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, dass ihr euch auch ein bisschen schämt?
Ja. Ja. Warum, warum wird mir das jetzt zuteil und so vielen anderen nicht?
Ja.
Ja, das kenne ich.
Ja.
Tatsächlich.
Eine ganz komische, unangenehm, es ist ein bisschen peinlich. Man will
peinlich,
auch nicht,
ja.
Man ist es irgendwie, man will es ein bisschen verstecken und das kenne ich auch. Also so ein bisschen auch so dieses Bhutan-Ding, allein zu sagen, also das geht jetzt auch. Also das kostet 200 Euro am Tag. Aber damals, wenn ich das Leuten erzählt habe, ich fahre jetzt nach Bhutan, und dann kostet es nicht so, ja. Hm.
So ging es mir mit einer 10-wöchigen Weltreise.
Ja.
Vier, fünf Jahren. Und da setzt so ein Realismus ein. Wenn du dann im 10. Land bist, die drittletzte Station war Hawaii. Mhm. Erst Maui und dann Oahu. Mhm. Und da habe ich gedacht, mein Gott, hier ist aber auch ganz schön scheiße. Da hat mir in Waikiki Beach hat mir einer auch noch völlig unmotiviert direkt in die Schnauze gehauen. Da habe ich gedacht, naja, toll, die polynesische Kultur. Ist so friedliebend. Und er war erkennbar mit polynesischen Wurzeln. Dann kam noch, dann kam Kalifornien. Kurz, weil ich schon öfter in Kalifornien war, weil meine Schwester ja auch schon lange in den USA lebt. Und dann kam noch Kolumbien. Und also eigentlich war das die beste Station auf der Reise.
Ah ja.
Ja.
Woher kommt das, dieses sich dann schuldig fühlen?
Das, naja, dieses, hab ich das jetzt verdient?
Viele andere können es nicht machen.
Es erhebt einen ja auch so ein bisschen. Also so, und dann gibt es ja auch so ein, dann gibt es auch Neid, den man sich auch, also den, ich finde es auch schwierig, ich finde Neid eine schwierige Kiste. Und wenn dann auch, wenn ich das Gefühl habe, andere könnten neidisch sein. Ich hatte ein ganz merkwürdiges erstes halbes Jahr in unserer Wohnung. Also da haben wir, glaube ich, sogar mal drüber geredet, Dachgeschoss ziehen, so. Und mir war das so unangenehm.
Weil das fett und schön ist
und krass ist und dieses so, mir war es richtig unangenehm, dass da Leute hinkommen.
Ja.
Weil mir das unangenehm war, dass das, und das ist ja nicht so, keine Ahnung, ich habe nicht geerbt oder irgendwas und dennoch hatte ich das Gefühl, das hebt mich jetzt irgendwie auf so ein, und es ist jetzt irgendwie krass, dass wir jetzt eine Fußbodenheizung haben oder so. Irgendwie so ganz, das hatte richtig so richtig Charme. Und wir wollten diese Wohnung sehr, sehr gerne haben. Das war unser Wunsch. Mhm. Ja, und dann sind wir da und dann war es so, oh, irgendwie.
Aber mittlerweile.
Mittlerweile geht's. Mittlerweile geht's.
Denkt ihr so, komm.
Ein Zimmer mehr wäre schon gut.
Wär schon.
Die Leiden des Matze.
Neue Fußbodenheizungen, die noch mehr, die leistungsfähiger sind.
Nein, irgendwann gewöhnt man sich. Aber diese ersten Momente, die sind ganz, und ich glaube, das kennt man auch im viel kleineren. Also das muss ja gar nicht sowas sein. Also das ist, kennst du das auch, die Scham?
Ich habe mich, als ihr das gerade so gesagt habe ich mich das auch gefragt. Und wir hatten dazu einen ganz, ganz interessanten Moment, Atze, als wir letztens telefoniert haben, dass ich so gesagt habe, durch dieses du bist offiziell Millionär wegen dieses Lottogewinns und jeder weiß das. Oder haben wir das? Wir haben das besprochen, Matze, sorry, ich komme durcheinander. Dann bist du total von diesem, das ist so selbstverständlich dann, dass du dann irgendwie eine Hütte hast und die auch cool aussieht, so nach dem Motto. Und wenn du jetzt bei uns in Münster reinkämst, würdest du schon sagen, was ist das hier für eine siffige Studentenbude, aber
desinfiziert zumindest.
Alles desinfiziert, wo ich mich zumindest bewege. Und deswegen glaube ich, ist das so ein bisschen weg, weil ich habe dann ja auch für mich beobachtet, es gibt auch Leute, die haben dieses Schamgefühl überhaupt nicht. Die protzen auch so richtig.
Ja.
Ne?
Ja.
Können wir uns jetzt alle welche ausmalen von Bundesligaspielen über, weiß ich, Spielern.
Bis hin zu den Geissens, ja.
Bis hin zu den Geissens. Und da war ich mal irgendwann so auf dem Trichter, ich dachte, boah, das finde ich total peinlich und irgendwie auch haben die das Leben nicht verstanden. Und dann ist mir irgendwann bewusst geworden, dass das eigentlich eine total voreingenommene und irgendwie auch eine überhebliche Haltung ist. Also es ist unfair. Weil ich glaube, wenn du einfach überhaupt kein Geld hattest als ein Beispiel und dich dann hochkämpfst und dann halt in der Welt groß geworden bist, wo es immer so war, ein Lehrerkind wie ich hat nur Vorteile, da ist immer genug Kohle da für die Klassenfahrt, da kann das Auslandsjahr bezahlt werden, da ist man jetzt nicht reich, aber es ist irgendwie immer genug Kohle da. Ja, klar, habe ich dann einen anderen Bezug zum Geld als jemand, der vielleicht sagt, mein Vater ist Müllwerker, die verhältnismäßig viel noch verdienen oder irgendwie einen anderen Job, wo einfach Kohle vielleicht knapp ist oder auch arbeitslos.
Felix Lobrecht ist das ja so ein Beispiel dafür.
Genau das. Und da dann halt dann zu sagen, jetzt zeige ich das auch und zeige auch dieser Gesellschaft irgendwie,
ich habe es geschafft
und habe da überhaupt keine Scham mit, sondern im Gegenteil, da bin ich total stolz drauf. Das finde ich mittlerweile super legitim.
Ich finde das auch legitim. Also es ist ja auch so ein bisschen, das kann ja auch schnell angeberisch wirken und so weiter, aber und da bin ich
es kann
so
kippen, ne? Es kann immer kippen.
Da bin ich so erzogen worden, angeben tut man auf keinen Fall.
Ja, aber legitim ist ja das eine, so mehr oder weniger die juristische Seite. Mhm. Aber das Gefühl ist ja nochmal was anderes. Und wenn ein Felix Lobrecht, der zu Recht den großen Erfolg hat jetzt und eben aus so einer armen Familie mit seinem Vater, auf den er ja anscheinend auch sehr stolz ist, Frankie, Shoutout an Frankie, sozusagen, das jetzt so lebt, empfinde ich das bei ihm wunderbar.
Ich finde das auch, es ist eigentlich so eine, wo das bei ihm sich ja auch immer mehr zurückkehrt und er auch sagt, er braucht das alles auch gar nicht mehr.
Ja.
Aber ich fand es so in den ersten Momenten, konnte ich das total nachvollziehen und ich habe mich, als ich es dann verstanden habe, sogar noch für ihn gefreut.
Genau der Punkt. Das fehlte mir nämlich zuerst und jetzt würde ich auch sagen, habe ich es an so einem Beispiel, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mich nicht so mit auseinandergesetzt, aber da hätte ich es jetzt auch, würde ich sagen, gut, dass ich es begriffen habe.
Und habt ihr euch schon mal Sachen gewünscht? Also das eine ist ja dieses Bhutan und dann merkt man, das ist nicht so geil, aber dass du mir merkst, das war ein richtig dummer Wunsch.
Mit Sicherheit müsste ich jetzt wirklich erstmal in mir kramen. Aber
auch kramen, dumme Wünsche.
Ja, die von mir beschriebene Weltreise. Da würde ich jetzt im Nachhinein so, mein Gott, wie blöd war das.
Ja.
Anstatt da mal irgendwo 9 Monate an einem Traumziel zu bleiben und viele Leute kennenlernen und Umfeld kennenlernen und so, dann so alle 3 Tage weiterziehen, das war echt dumm.
Und ich will es nicht überstrapazieren, weil wir es letztens schon hatten, aber dieses bei McKinsey anzufangen, unterschriebener Arbeitsvertrag, was habe ich da geackert, um in diesem wirklich krassen Assessment-Prozess für ein Praktikum, wo du einen Tag dahin fliegst, ich war in Istanbul im Studium, die haben den Flug nach München bezahlt, da musste ich da mehrere Interviews durchlaufen, irgendeinen Intelligenztest machen und so weiter. Da habe ich richtig viel gelernt und wollte das unbedingt. Und was war das dumm?
Bei dir?
Eigentlich nicht. Also ich wüsste nicht, dass ich irgendwie so mal so richtig over, also dieses, dass man schon fast es bereut, dass man sich das mal gewünscht hat. Eigentlich kenne ich
nicht. Da habe ich eine gute anschließende Frage. Bereut ihr es, bestimmte Wünsche nicht gehabt zu haben?
Oh.
Also ich bringe noch mal ein Beispiel. Ich bin relativ...
Irgendwas mit Sex.
Das sowieso.
Bitte.
Nein.
Das Beste kommt noch.
Absolut. Ich habe diesen Wunsch ja immer gehegt und es wäre ja auch Gott sei Dank sehr in Erfüllung gegangen, auch zur Zeit. Aber jetzt werden wir wieder musikalisch. Und zwar, ich habe mich früher nicht genug mit Led Zeppelin auseinandergesetzt. Und wenn ich, sagen wir mal, als Anfang 20-Jähriger geahnt hätte oder mir mehr gewünscht hätte, so wie John Bonham zu spielen, dann hätte ich wahrscheinlich als Drummer länger weitergemacht.
Mhm.
Das soll jetzt nur so ein Einstieg sein.
Ja, ich verstehe das. Ja.
Ist jetzt auch schon wieder immateriell.
Ja, aber das
ist ja auch besonders gut dann.
Nee, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch bei allem Materiellen, egal in welchem Universum du gerade unterwegs bist,
ja,
es hat ja eine unglaubliche, hat ja den unglaublich gemeinen Effekt, was übrigens sehr interessant ist, auch bei den Neurotransmittern sich das anzugucken. Sobald du es hast,
ja,
it's over. Also Dopamin nennen viele so landläufig das Glückshormon. Aber da müssen wir zunächst übrigens unbedingt eine Folge zu machen, weil das total anders funktioniert. Es ist in Wirklichkeit die Erwartung von Glück. Es ist dieses sich drauf, ja, freuen. Und wenn es dann da ist, ist das Dopamin schon wieder auf dem Rückzug.
Ja. Ne?
Und das ist, glaube ich, das, was dem Materiellen so innewohnt. Während ein Erleben, irgendwas tun, Drummer sein, die ganze Zeit ja weiter wirkt und sich im Zweifel auch als Prozess darstellt,
ja,
was
ja,
eine
genau.
Gucci-Uhr niemals könnte oder eine Yacht.
Du kämst ja nie an.
Genau.
Und von vornherein ist dir das klar, dass du nicht ankommst und es ist ein Prozess, den man immer noch weiter betreiben kann.
Genau. Und wo du das nämlich sagst mit diesem Drummer, neben dem spießigen Eigenheim habe ich mich dann eben auch gefragt, was würde ich mir denn ansonsten noch so wünschen? Da sind mir schon so Sachen aufgefallen, wo ich dachte, shit, die solltest du dir vielleicht mehr wünschen oder hättest du dir auch in der Vergangenheit mehr wünschen sollen. Es war nicht meine, ja, Idee, auf eine Bühne, ja, zu gehen, okay, oder auf, ein Tourprogramm zu machen. Das war die Idee vom Management. Die meinten, ey, wir haben gesehen, du hast ein Buch geschrieben, willst du nicht eine Lesereise machen? Und wir haben auch schon eine Bühne gebucht. Du musst ja in 3 Monaten hoch. Niemals hätte ich vorher diese Idee gehabt. Jetzt, ja, würde ich sagen, zum Glück hatte jemand anders für mich diesen Wunsch. Und beim Kramen fiel mir dann auf, ich hätte irgendwie Spaß an Theater.
Ja.
Ich kann überhaupt nicht singen, aber ich hätte auch Spaß an Chor. Meine Eltern waren irgendwie immer im Chor singen.
Ja, ja.
Und dann denke ich so ein bisschen, ey, wo ist das untergegangen? Wo in meinem, was ich so mache, tue, was mich auch so umtreibt, ist dieses vielleicht irgendwie doch Bedürfnis, Wünsche sind ja auch vielleicht ein Ausdruck von einem Bedürfnis tief in dir, vergraben gegangen. Deswegen finde ich die Frage total gut, die du gerade stellst. Welche Wünsche hätte ich mir eigentlich stärker gewünscht, sie zu wünschen? Das wären so welche.
Ich hatte das, wir haben ja Musik gemacht, 11 Jahre, und ich habe irgendwann gedacht, und ich habe so ein bisschen aufgelegt, auch immer so nebenbei und dann irgendwann mal ein bisschen mehr.
Was für Mucke?
Das war meistens so für jeden was dabei, Mucke.
90er Vollgas?
Ja, alles so. Alles. Also so in den Münsterclubs von dir hätte ich auf jeden Fall gut bestanden können. Also
geil.
So.
Ja, das ist in der Stadt der DJs.
In der Stadt der DJs. Das ist, waren in Münster auch immer feiern. Das war immer schön mit der,
ach so, Band. Achso, nee, ich meinte jetzt Berlin mit Stadt
Berlin.
Der DJs.
Ja, so, ja, aber
weil als cooler deutscher DJ musst du ja entweder, also früher vielleicht nach Frankfurt, aber eigentlich nach Berlin.
Ne? Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und das aber, da hatte ich irgendwann auch, das weiß ich nicht, als die Band so zu Ende ging, und habe ich gedacht, würde ich das heute nochmal machen? Sozusagen,
ja,
würde ich nochmal so Musik machen und Bass spielen und all das? Und habe ich gedacht, ich würde zumindest darüber nachdenken, ob das DJen nicht was Interessantes wäre. Wenn ich mir so gucke, wie ein DJ Kotze so durch die Welt reist, irgendwann nervt das, glaube ich, auch.
Ja.
Aber so ein bisschen dieses mit leichtem Gepäck, mit zwei USB-Sticks jetzt inzwischen oder einem, den man um den Hals hat, und dann ist man. Also es wirkt auch sehr, sehr frei an vielen Stellen. Und ich glaube, hätte ich irgendwie, also es ist jetzt nicht zwingend, aber ich glaube, das, glaube ich, wäre interessant gewesen, dem so ein bisschen noch mehr hinterherzugehen.
Auch dieser hohe Grad an Selbstverwirklichung?
Na, bei, also an Selbstverwirklichung, ich weiß gar nicht, ob der bei DJs so sehr hoch ist, die Selbstverwirklichung.
Aber du spielst ja dein Programm. Ich meine, das, darin liegt ja die Schaffenskraft des DJs, oder? Ein von dir erdachtes,
ja, ja, aber ich glaube,
Programm zu spielen.
Das schon, aber du, ich finde, ja, das ist ja so ein bisschen, ich den DJ eher als einen Kurator,
ja,
so reinzukommen, ja, und zu sagen, was braucht das jetzt? Also natürlich, wenn du zu großen DJs gehst, die, da ist es sozusagen, als würdest du ein Comedy-Programm kommen, da gibt es den festen Ablauf, da passiert nicht mehr viel, was da spontan ist, aber so reinzukommen in den Laden und zu gucken, was machen wir jetzt damit, und vielleicht auch sich zu trauen, komplett alles auf links zu drehen. Ich habe mal Jamie XX im Berghain gesehen, und der hat den Raum einfach, das ist eigentlich sehr dunkel, sehr hart, und der hat dort einen Disco-Abend hingezaubert irgendwann. Also der hat die Leute richtig dullig gemacht, weil die das gar nicht, also das hat den Raum einfach
geil
verändert.
Ah, okay.
Und aber auch dann, das fand ich sehr künstlerisch. Aber in den meisten Fällen habe ich das gar nicht so sehr, oder lehne ich mich jetzt ganz schön weit aus dem Fenster, nicht so selbstverwirklicht gesehen bisher, DJs.
Also eher Dienstleister.
So ein bisschen schon auch, wenn, ja, ich ehrlich bin. Aber vielleicht tue ich da auch DJs da.
Sie würden dich jetzt gerne ans Kreuz nageln.
Sie würden mich jetzt gerne, glaube ich. Ja, ich glaube, ja, du hast schon einen Punkt. Also das ist.
Naja, dramaturgisch
ja schon,
musst du ja schon den Punkt erwischen, wo du die Meute dann wirklich
und
auf den Siedepunkt
treibst. Das ist ja
auch
ein Dramaturg am Theater, macht das ja auch und guckt,
ja,
wie
kriegen, ja,
wir das hin. Deswegen, ich nehme es zurück. Du hast nicht, das sind Künstler. Ja, das ist schon, aber es ist was anderes. Es ist nicht, es ist, ich finde, selber Musik machen, selbst was kreieren, also was vorher sich hinzusetzen, der gerade benannte DJ Kotze, der setzt sich ja hin und er baut einen Beat und dann kommt die Melodie und der Bass, okay, und so weiter und so fort. Der nutzt seine eigenen Tracks und aber auch andere Tracks.
Aber du, der Musiker in dir sperrt sich noch so ein bisschen,
ja,
das kann als so kreative, verstehen, künstlerische Arbeit anzuerkennen.
Sperrt sich dann und sagt so ein bisschen, ist es auch ein bisschen Handwerkskunst?
Ja.
Sagt er
ja
so ein bisschen.
Verstehe ich total.
Aber ich, doch, ich verstehe das auch, nur dieses Eklektische, was ja eigentlich immer mehr wird, mhm, ist ja ähnlich wie beim Koch, du nimmst deine Zutaten und machst da das Menü des Abends raus. So funktioniert ja Hip-Hop letztendlich auch.
Ja, Samples, ja, ja,
total. Und dass du eben Elemente zusammenfügst, die es schon gibt, aber es entsteht was Neues daraus.
Nur ganz kurz bei aller Liebe, so ein Elektro-DJ auf einem Festival, ich ertappe sie, da würde ich alles drauf schwören, immer wieder dabei. Die stecken ihren Stick einmal rein, da ist das Set drauf, den ist auch jetzt der Steinbruch in der Nähe von Wuppertal, völlig egal, dass da irgendwelche Atzen ein paar Boxen hingestellt haben, und es ist denen auch egal, dass da jetzt 3000 Leute vor der Bühne stehen, die sind nämlich noch halb besoffen vom Abend davor, drücken auf Play und dann sind die massiv damit beschäftigt, den Bass rein und raus zu drehen und den Pitcher mal höher und ein bisschen leiser, okay, und das sieht voll krass aus, aber in Wirklichkeit, sorry, ist das doch nichts.
Ist die Mini-Playback-Show.
Für mich war kurz jetzt davor, den Vergleich zu machen, so ein Elektro-DJ ist die neapolitanische Pizza.
Ich wollte es gerade sagen. Du bist schon wieder.
Ich bin jetzt streng, weil da werden sie mich auch ans Kreuz nehmen. Ich kenne Elektro-DJs genau, wie du es gerade beschrieben hast, Matze, die Sachen selber machen. Einer wohnt bei mir und da habe ich größten Respekt vor. Bitte. Aber ich kenne sie auch, die einfach da hinkommen, Play und dann ist viel Show und es hat für mich überhaupt keine, oder sehr, sehr wenig künstlerische.
Ja, aber dass den Eckimbiss an der hier vorne gibt, schließt ja nicht aus, dass dann Sternekoch zehn Meter weiter ein gutes Lokal hat.
Wir schweifen ein Stück weit ab, aber ich will an diese Frage, die du gerade gesagt hast, noch eins anschließen.
Schön.
Schönes Ding.
Was hält einen ab, diese Wünsche zu verwirklichen?
Ja.
Was bremst dich? Weil ich glaube, wenn man sich mit Wünschen auseinandersetzt, man auch unglaublichen Verständnis dafür bekommen kann, was sind so deine Bremsblöcke im Leben? Warum tust du das nicht? Du sagst jetzt, ich hätte mir gewünscht, mehr Drummer zu sein. Vergangenheit.
Ja.
Sagst aber auch gleichzeitig, das Beste kommt noch. Was wird dich jetzt davon abhalten zu sagen, Leute, ich mache weniger Shows, ich mache jetzt mehr Schlagzeug. Und Matze, du hast gerade auch Sachen genannt. Was hält uns ab?
Also in dem konkreten Fall spüre ich das nicht mehr in mir. Also da habe ich wirklich nicht mehr den Ehrgeiz, da hinzukommen. Ich weiß, mit Anfang 20 hätte ich 8 Stunden am Tag geübt und wäre technisch dann, was speziell bei John Bonham auch wichtig war, hingekommen. Aber das könnte ich mir nicht mehr vorstellen, 8 Stunden am Tag zu üben. Also wenn ich jetzt den Wunsch frei hätte, könnte so sein, und sei es nur für einen Monat, dann würde ich mir das schon wünschen, ja.
Okay, verstanden.
Aber der Mann ist ist relativ früh, Anfang der 30er, an zu viel Wodka O gestorben. Der war in allem drüber, auch das hat mir sehr imponiert. Er war ein Meister des Backstage und der Aftershow-Partys, auch das finde ich absolut erstrebenswert. Er hat halt die eine Grenze überschritten.
Aber wenn man sich sozusagen, also eine Sache bei diesen, was hindert einen daran? Also ich habe erst diese Wünsche vorgelesen, die bei mir bei Instagram reingekommen sind. Und da muss ich schon sagen, da gibt es ein paar Sachen, wie, dass ich mich traue zu kündigen.
Ja.
Ja, also wo man sagt, ja okay, was hält dich ab? Da können wir gleich nochmal gucken. Aber es gibt aber auch ganz viele sowas, ne, mein Papa zurück.
Ja,
das stimmt.
Depressionsfrei zu sein, innere Ruhe. Mhm. Mit mir selbst im Reinen sein, da kann man wahrscheinlich sogar was mitmachen, also kann man so wahrscheinlich so dran arbeiten, aber
Kinder mit dem impotenten Mann,
ja, ist so, das sind so, das sind so, genau, sind ja so Sachen, wo man sagt, da weiß ich nicht, ob es dann vielleicht auch, also Wünsche, dass man da ein bisschen auch unterscheiden muss zwischen denen, die man in der Hand hat und die man einfach nicht in der Hand hat.
Unbedingt.
Also zu sagen, ich möchte meinen verstorbenen Papa zurück, das
kann ein größter Herzenswunsch sein.
Also die kann man ja unter der Rubrik fassen, das Unabänderliche doch rückgängig machen, oder?
Ja, genau. Und dann, also, und da kann man, glaube ich, den ich finde diese Wünsche auch schön und vielleicht sind die auch so ein bisschen Trost, dass diese ganz Sachen bleiben. Da sind wir wieder bei dieser Lücke, die wir erst hatten.
Ja. Passive Zufriedenheit,
daran denken, vielleicht, wie schön es wäre, wenn jetzt die Tür aufgehen würde und Papa oder Mama oder Oma, Opa, komm jetzt da mal rein oder ruf noch einmal an.
Wie schön es ist, dass man so jemanden hat, wo man sich das so wünscht, weil wir werden das nicht sagen können.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und man spürt aber auch dieses Wohlige bei diesem Wunsch.
Ja.
Dass man denkt, wenn, vielleicht wäre das ja irgendwo in irgendeiner Welt möglich, dass jetzt Papa oder Mama nochmal reinkommen und man nimmt so richtig Platz in diesem Wunsch, ne?
Aber dann sind wir sozusagen bei den Wünschen, die erfüllt sein könnten. Also bei dir, ich erinnere mich, du hast ja diese Alpenüberquerung, war ja so ein Nordstern für dich.
Stimmt, ist immer noch in der Pipeline.
Genau, und da ist die Frage, warum? Ist die noch in der Pipeline, also bei dir oder jeder von uns? Ne?
Genau, das ist eine schöne Unterscheidung. Es gibt Wünsche, die gehen zu Recht nicht in Erfüllung. Und dann gibt es auch welche, wo wir uns jetzt fragen müssten, worauf ich hinaus wollte, was steht uns im Weg? Ja. Und ich glaube, darüber lernst du fucking viel über dich, wenn du verstehst, was sind die Blockaden, die von den Sachen, die schon so auf meiner Bucketlist noch sind, mich abhalten. Es gibt ja diese, ich finde sie so stumpf, diese Frage, wenn du noch einen Tag zu leben hättest, aber warum wird die immer wieder gestellt und warum macht die mit vielen Leuten scheinbar was? Und du kannst jetzt einen Tag ersetzen durch ein Jahr, einen Monat oder was auch immer. Na, weil es irgendwie einen darauf zurückwirft, was hält dich davon ab zu machen, was du eigentlich wirklich machen willst?
Ja, und es hält dir den Spiegel auch vor in Sachen Mut, weil für viele Umsetzungen eben auch zu kündigen, seinen Job, den man nicht mag, brauchst du ja eben Mut. Wir hatten ja letztens eine Folge zum Thema Mut und viele Wünsche lassen sich tatsächlich nur umsetzen, wenn man auch mal unbekannte Wege geht und mutig ist. Aber die Frage ist wirklich gut mit der Pyrenäen-Durchquerung vom Mittelmeer zum Atlantik. Ich habe den Verdacht, deswegen werde ich mir den wahrscheinlich nie erfüllen, den Wunsch. Ich habe den Verdacht, dass mir so geht wie dir in Bhutan. Dass ich so nach zwei Wochen denke,
Mallorca auf dem Boot.
Hat hier vielleicht mal, wir brauchen einen Heli.
Wir brauchen ganz dringend. Wir brauchen mal beim Management anrufen kurz.
Genau, wie frittiert Töne man eigentlich ein Eichhörnchen?
Ja.
Nein, dieser Wunsch gefällt mir. Und das ist ja genau das, was du eben sagtest. Dieser Zustand des Wünschens. Ja. Und ich stelle mir immer wieder vor, wie ich da unter freiem Himmel schlafe in den Pyrenäen und dass ich drei Tage niemanden treffe. Und wenn ich dann jemanden treffe, ist das auch
super.
Eine tolle Frau, ein toller Mann, mit dem ich da eine Woche noch umherziehe und wir erzählen uns Geschichten, an die wir bis zum Lebensende denken. Und es wird ja wahrscheinlich ganz anders kommen. Deswegen werde ich mir diesen Wunsch wahrscheinlich nie erfüllen. Und dieser Zustand gefällt mir.
Mhm. Gut.
Deswegen auch so schön, weil man gerne auf den Status Quo Bias hackt, dass Menschen im Status Quo verharren, obwohl es ihnen eigentlich nicht so ganz gefällt. Vielleicht aber, ich zitiere sie nochmal, diese passive Zufriedenheit, bist du auch einfach in einem Zustand, wo du sagst, eigentlich ist alles gut.
Ja,
es passt. Und dass ich jetzt so einen Wunsch noch habe und den nicht erfülle, das trägt vielleicht auch dazu bei.
Ja, weil in Interviews mit so einem alten Sack wie mir kommt ja immer wieder die Frage, warum noch? Warum machen sie das noch?
Und da ist die Antwort ist, warum nicht?
Ja, erstmal das. Und also lustige Antworten gibt es ja genug darauf. Ne? Aber es gibt ja diese, früher, ich glaube, es war sogar ein Schlager. In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ja. Ja.
Das ist ein Faktor, den man nicht unterschätzen sollte. Ne? So ein Umfeld, was so funktioniert und auch für dich gut funktioniert, das verlässt du nicht gerne.
Also warum Wünsche, warum man die nicht erfüllt, aber auch Wünsche generell, ich glaube, also über dieses Nachdenken, über das Thema, das ist ein wahnsinnig guter Kompass.
Ja.
Also nicht nur sozusagen der Ort der Zufriedenheit, weil das macht ja auch Spaß, sich hinzusetzen und sich so vorzustellen, die Garage mit der Freundin, das scheint mir ein schöner Abend gewesen zu sein, wenn es ein Abend war. Und sehr aber schön. Dennoch ist es sagt auch an sich schon zu sagen, ich setze mich hin und stelle mir das vor, okay, ich will irgendwie sesshafter werden, sagt das ja, ich will vielleicht einen Ort haben, ich will nicht mehr die ganze Zeit zwischen Münster und Berlin und sonst wohin, sondern ich will irgendwo, vielleicht gar nicht mehr in der WG wohnen, sondern ich eigentlich, und das sagt ja auch eine Kompassnadel so, in welche Richtung das gehen sollte.
Ja, genau. Ich, das ist vielleicht ein schöner Punkt mit der WG. Wie oft komme ich nach Hause und bin sowas von sauer, weil die Spülmaschine schon wieder nicht ausgeräumt ist. Wir haben so eine WG-Gruppe, da werden immer so wie an einem Pranger Fotos reingeschickt. Haare in der Badewanne, Spülmaschine nicht ausgeräumt. Wieso ist hier im Garten schon wieder alles voll mit, keine Ahnung was, Laub und ich bin der Einzige, der es immer wegmacht. So geht das hin und her. Und das nervt mich total. Da habe ich so krass den Wunsch da raus und mal alleine und dieses gerade eben beschriebene Eigenheim. Aber irgendwas scheint mich auch davon abzuhalten, ne?
Ja.
Thema Blockaden. Und dann glaube ich, gibt es aber eben auch dieses krasse Bedürfnis in mir zu sagen, da will ich noch nicht sein.
Ja.
Weil was du gerade eben beschrieben hast, so mit 30 und jetzt die Beziehung und Frau dann und auch so dieses Nestbau-Ding, das ist zum Beispiel bei mir ein total ambivalenter Wunsch. Weil ich sehe mich dann schon in so einer Hütte in Münster sitzen und feststellen, ey, du bist immer noch nicht angekommen. Und du bist doch nicht wirklich, das war jetzt nicht das, was dich wirklich glücklich macht.
Da kann man ja dann auch Angst vor haben.
Da kann man tierisch Angst vor haben.
Ja,
Thema
ja.
auch Vater werden. Haben wir schon mal mehrmals drüber gesprochen.
Ich weiß nicht, ob euch der Film American Beauty
ja,
geläufig ist.
Also ich
sehr, einer sehr, der tollsten sehr, Filme, sehr, sehr oft geguckt. Genau das Leben und auch das, das geplante Leben beschreiben. Und da ist ja auch die totale Leere. Alles ist toll. Und seine Frau trägt Gummihandschuhe, die farblich zur Rosenschere passen und so.
Und es stinkt sauer, als er sich im Bett neben ihr einen runterholt dann oder in der Dusche. Ja,
oder Dusche, irgendwann, ja, irgendwann knutschen sie auch mal wieder so auf dem Sofa und es scheint jetzt wirklich diese Klippe zu nehmen und ihm läuft so ein bisschen Bier aus der Flasche, weil er halt gerade, und sie riecht sich sofort auf und er sagt, ey, es ist nur eine verdammte Flasche Bier. Und deswegen kann ich gut verstehen, wenn man sich überlegt, dann da zu sitzen auf diesem Sofa mit dem übertriebenermaßen den röhrenden Hirsch an der Wand, dass man denkt, oh, hier ist nix.
Hier ist nix.
Oder wie Luke Mockridge hat es ja hier bei dir im Podcast mal beschrieben, ne? Die Karriereleiter rauf, die Erfolgsleiter rauf und oben reißt er die Tür auf und sieht, hinter dieser Tür ist gar nichts.
Ist nix, ja.
Und 360 Grad blickt dann, oder?
Ja, ja.
Wollen wir mal Richtung Ende gucken, wie man sich vielleicht richtig, also was richtig wünscht. Also ist, ja, ich bin mir sicher, Herr Dr. Winscheid,
wenn man jetzt diesen Blick von Atze gerade sehen könnte, mehr,
so stolz auf
mehr
dich.
Verachtung für
Nein.
meinen...
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Du weißt, wie sehr ich dich bewundere.
Wie ihr mich da immer mit neckt und ärgert, ja, jetzt gucke ich beleidigt zur Seite.
Du weißt, wie ich dich dafür bewundere. Und ich fand es völlig daneben, speziell für mich, wie du, als wir jetzt in Oxford waren,
ja,
wie du immer wieder betont hast, boah, ey, hier bin ich doch nur irgend so ein kleines Licht und so. Und ich hab gedacht, ey, mein Leon ist überall der Größte. Und als du denen den Arsch hochgebunden hast wegen McKinsey und so, da war ich, selten war ich stolzer auf dich, wie du Oxford zerstört hast. Nächstes Jahr ist Cambridge. Das ist mein Wunsch.
Stanford, Cambridge. Das ist einfach komplett. Dr. Leon Winscheid.
Aber wir sind vom Weg abgekommen.
Nein, lass uns genau mal gucken, wie man, also eine Sache, die ich mir auf jeden Fall, also wie man sich richtig was wünscht. Also wenn man wirklich möchte, dass etwas in Erfüllung geht, dann scheint mir eine Excel-Tabelle eigentlich ein guter Punkt zu sein. Also Paul Ripke sagt, das wäre mal das weiße Blatt Papier.
Ja.
Um wirklich sich hinzusetzen, was wünschst du dir und das aufzuschreiben. Ob Excel oder weißes Blatt Papier oder irgendwas. Ich glaube, das ist ein guter Anfang, erstmal sich so dessen überhaupt bewusst zu werden, was man sich wünscht, oder?
Ja, und total. Manche sagen ja auch so ganz fast esoterisch Wunsch ans Universum und so.
Ja.
Und da geht's ja, das zahlt ja auf dieselbe Sache ein, nämlich sich irgendwas konkret zu wünschen.
Ja.
Und vielleicht auch dem Umfeld das zu signalisieren. Und das ist ja auch oft ein Erfolgsweg.
Ja.
Allen zu sagen, ich habe jetzt das und das vor und ich möchte in 2, 3, 4 Jahren da und dahin kommen. Und dann stellen sich ja oft schon die Weichen.
Mir ist das ja wirklich passiert mit meiner Plakatwand am Alexanderplatz.
Ja, das ist wirklich gutes Beispiel.
Also dieses zu sagen, so oft die Frage gestellt und dann immer wieder, gibt's die denn? Wird's die mal geben? Und ich habe immer gesagt, ne, wenn die irgendjemand mal jemand bezahlt, auf jeden Fall. Und irgendwann gab es diesen Anruf und hier, wir hätten jetzt diese Plakatwand für dich.
Und wer hat dich angerufen?
Es hat mich die Firma Kinzo angerufen, das ist ein Architekturbüro aus Berlin, die Möglichkeit hatten, sozusagen diese Fläche zu bespielen.
Ah, okay.
Und,
vor so einer Baustelle.
Das ist eine Baustelle, genau, es ist eine Baustelle und ein Jahr ist die jetzt vom Alex. Ja, ja. Und,
du stehst da auch drauf, Leo.
Ich habe das gesehen.
Ja. Ja. Und das ist natürlich genau das. Also es ist gar nicht, ich hätte mir das niemals leisten können, niemals leisten wollen, aber immer wieder ausgesprochen, naja, I'm ready.
Ja, ja.
Also da passt das auf jeden Fall. Aussprechen und miteinander teilen.
Finde ich total schön und passt auch, das grinst ihr wieder, zur Forschung. Gibt es eine deutsche Starforscherin, Professor Oettingen, und die hat sich unglaublich viel auch auf Weltbühne mit Wünschen auseinandergesetzt. Also wirklich, die forscht in der Weltspitze zum Thema Wünschen und die sagt, schenken Sie Ihren Wünschen Aufmerksamkeit. Ne? Verbringen Sie Zeit in der Gesellschaft ihrer Wünsche. Das fand ich auch so schön formuliert. Also,
die Gesellschaft der Wünsche, aha.
Ja, dass du dich mal hinsetzt und dir wirklich, und wenn es nur 5 bis 10 Minuten sind, bei mir war es dann ja mehr so ein ganzer Abend mit einer guten Freundin, die, was auch, finde ich, hilft, so direkt noch so ein zweiter Blick drauf, sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich? Und die sagt, oft wissen die Menschen eben genau nicht, was sie wollen oder es wird ihnen von anderen gesagt, was sie zu wollen haben. Und dass man mal hingeht und sich fragt, ey, was habe ich so für positive Fantasien? Und die parat hat. Und ich glaube, bei allem, was wir auch so rausgearbeitet haben, was verrät einem eigentlich ein Wunsch über mich an Bedürfnissen, aber auch vielleicht an Blockaden, warum mache ich das nicht, wo geht's so hin, du hast es gerade eben Kompass genannt, Matze, das finde ich ist ein ganz zentraler Bestandteil von gutem Wünschen.
Ich habe für mich hier ein unheimlich gutes Gefühl, wenn ich rausgehe aus dieser heutigen Sendung, das hatte ich gar nicht so auf der Rechnung. dass ich mit Wünschen, und das ist jetzt für alle HörerInnen auch interessant, dass ich mit Wünschen, die nicht in Erfüllung gehen, gut leben kann.
Ja.
Das ist eigentlich ein richtig geiles Gefühl. Also in meinem Fall eben da diese Pyrenäen-Durchquerung, die gar nicht unbedingt in Erfüllung gehen muss, aber ich mit dem Wunsch danach kann ich sehr gut leben. Das ist schön.
Also du kannst damit leben, dass du diesen Wunsch hast, und du kannst aber auch damit leben, dass dieser Wunsch nie in Erfüllung
geht. Genau,
genau. Was natürlich auch ein unglaublicher Luxusmoment ist, aber dann ist es wieder genau das, das ist die passive Freude darüber. Du sitzt da und malst dir das aus, es wird Happe Kerkeling, der wird traurig sein, wenn er das sieht, dein Film und das Buch, aber du musst es eigentlich nie machen.
Vielleicht ist das der spannendere Film. Mhm. Bei dieser Tour überquert man sogar den Jakobsweg, 90 Grad, im 90 Grad Winkel. Und ich habe also natürlich alle Wanderführer, Bergführer und so schon gelesen über die Pyrenäen. Und vor dieser Stelle wird sehr gewarnt. Und man soll sich für den Tag viel Zeit nehmen, aber diesen Jakobsweg ganz schnell überqueren, weil da mittlerweile so viele Leute unterwegs sind, dass es als Europas größte Kegelparty gilt. Ich habe es jetzt harmlos ausgedrückt.
Das ist nett. Vielleicht noch ein Punkt, der für mich auch so einen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen stumpf, aber zu so einer Art Mantra geworden ist, nämlich, dass du den einzelnen Schritten, die auch auf dem Weg zu so einem Wunsch vielleicht eine Rolle spielen, wenn du ihn dann doch angehst und verwirklichen möchtest, dass du denen einen Wert gibst. So früher war für mich so ganz auf diese Mentalität, eine Station abhaken und dann die nächste, und dann war so das Ergebnis der Punkt, nämlich oben auf dem Gipfel stehen.
Ja,
mittlerweile habe ich so für mich auch wirklich kultiviert, bei allem, was du so machst und tust, und da war auch dieses, was ich eben angesprochen habe, mal von anderen lernen, die diesen Weg schon gegangen sind, Nein sagen, abbauen, weniger, dass ich schon den Prozess genießen möchte. Und ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, auf dem Weg zu seiner Wunschverwirklichung nicht nur diesen Gipfel oben zu sehen, sondern irgendwie auch den Weg dahin, all diese Tage, für mich ist immer so das Bild, so eine Perle, die ich auf eine Kette fädle, als einzelne Perle zu betrachten, wo nicht nur die fertige Kette zählt, sondern wo auch irgendwie jede Perle ein Stück weit Bock machen muss. Und dann darf auch mal eine schlechte dabei sein. Aber dass das so grundsätzlich eher der Versuch ist, dass das ganz zentral ist. Sonst verlierst du dich in diesem hier schon oft zitierten Hamsterrad und rennst und machst und guckst nicht auf die einzelnen Schritte.
Und wünschen ist ja auch was anderes als zielen. Ne, beim Ziel geht es immer nur darum, irgendwie den Dartpfeil in die Mitte zu treffen. Oder dann über diese Ziellinie zu laufen, aber bei das Wünschen ist irgendwie wirklich was viel Wohligeres.
Ja, wohlig ist das Wort, was mir eben fehlte, genau. Das ist was anderes, als wenn irgendein, Achtung Leon, Coach, Erfolgscoach sagt, du kannst alles schaffen,
ja,
ne, formulier deine Ziele und gib nicht auf, bevor du da bist. Das ist das Gegenteil von wohlig.
Ja, ja. Und das ist irgendwie viel, wir haben erst uns ganz kurz über das Thema Selbstliebe unterhalten, aber das ist irgendwie ein bisschen genau das, ist ein bisschen das Kuscheln unter Umständen.
Ja. Ja, ja.
Haben wir noch einen Punkt an gutes Wünschen? Leon, du hast doch noch bestimmt was.
Da gucke ich doch mal durch mein 70-seitiges Dossier, was ich da noch habe, und werde mir dann wieder ein paar Witze.
Das habe ich schon gelernt.
Guck mir an, was ihr da gleich noch wieder als Spaß für mich parat habt. Ja, ich hätte noch eine Sache, und zwar die.
Wie kommt denn da noch?
Bekreuzest du dich gerade?
Ja.
Also, ich habe es gelesen.
Du hast es gelesen, siehst du.
Ich höre es mir hinterher an.
Du hörst es dir hinterher an. Und zwar das mentale Contrasting, also das mentale Kontrastieren. Und ich finde, man ertappt sich ja schon oft dabei, dass man sich irgendwie ausmalt, wie schön das Leben jetzt wäre, wenn ich doch nur diese Diät durchziehen würde, die neue Sprache lerne, endlich im Chor singen könnte oder dieses Buch fertig schreibe. Ne? Und es ist ganz natürlich, dass wir von Dingen träumen, die wir uns wünschen. Im Gegensatz dazu gibt es aber in der Literatur quasi die Idee über so ein positives Denken, dass die reine Vorstellung einer besseren Zukunft die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie eintritt, nicht größer macht. Also dieses, ich stelle mir das positiv jetzt einfach nur vor, hilft im Zweifel überhaupt nicht, weil mir das den Drive total rausnehmen kann, weil mich das nicht vorwärts bringt, ne? Und stattdessen wäre also die Idee, dass ich anfangen soll, sehr pragmatisch Pläne zu machen, wenn ich diesen Wunsch auch wirklich umsetzen möchte, das Buch zu schreiben oder halt eben diese Tour durch die Pyrenäen dann auch wirklich umzusetzen. Und dann halt mir klar mache, um diese Ziele zu erreichen, reicht halt eben dieses Tagträumen nicht aus. Und es bedeutet, dass ich quasi weg von dieser rein rosigen Vision muss und mit der aktuellen Realität abgleichen muss, was sind jetzt hier die Hindernisse, was wäre der beste Weg, was wären Strategien, um das vorwärts zu treiben. Und es klingt jetzt vielleicht sehr nach diesem Life-Coach, ne? Mach ja. deinen Weg, zieh's durch. Aber ich finde es auch völlig vermessen, wenn wir hier rausgehen und sagen, ja, dann mach doch bei allen Wünschen passive Zufriedenheit und lass die da so stehen. Manche Leute hatten da ja Wünsche mit sich im Reinen sein, die nicht mehr depressiv sein oder sowas, wo ich schon finde, ey, das anzugehen ist doch ganz zentral.
Ich finde, überall, wo man Mut dran schreiben könnte,
ja.
Da sollte man es auch wirklich aufbringen und konkret angehen.
Genau. Das ist eigentlich ein guter Grund, also wo man wirklich sagt, hier ist Mut mein Hindernis oder hier brauche ich Mut, um diesem Wunsch nachzukommen oder zu erreichen. Das stimmt, so kann man es kategorisieren, weil es ist nicht mutig zu sagen, bedingungsloses Grundeinkommen. Also es ist, ja,
muss
das,
es angehen.
Das muss man angehen. Da muss man irgendwie, da kann man sagen, okay, guck mal in der Politik, was ist da los, wo kann ich mich engagieren, wer macht da schon was, wo sind Gruppen, die ich unterstützen kann, wo kann ich laut werden auf Social Media und so weiter und so fort, um das auch voranzubringen. Also das ist auch mutig, dann eben vom Sofa aufzustehen und da was
zu machen. Genau, das ist es. Ja, oder das Beispiel, was du ja auch schon öfter gebracht hast, ich bin in einer unglücklichen Beziehung und habe vielleicht den Wunsch, irgendwann mal in einer glücklichen Beziehung zu sein. Da musst du auch den Mut haben, das anzusprechen.
Genau.
Musst den Mut haben, dich zu trennen, um dem Glück eine neue Chance zu geben an der
Richtig.
Stelle.
Und das wäre eben dieser mentale Kontrast. Ich habe eine positive Fantasie, den Wunsch, die Vorstellung und muss das jetzt kontrastieren zu den tatsächlichen Hindernissen.
Ja.
Ob die in mir drin sind oder um mich herumstehen. Aber wenn ich das nicht mache, nehme ich mir ganz viel Drive, nehme ich mir ganz viel Schaffensstärke, auch so ein Push dann, um aus dem Wunsch tatsächlich ins Handeln zu kommen.
Mhm. Sehr gut.
Hammert.
Hammert.
Das wäre so.
Hammert. Entschuldigung.
Nein, nein, nein. Fertig ist?
So, fertig, wollen wir jetzt ein Kaltgetränk oder was?
Wer ist das?
Habe ich dir eigentlich schon diese Dottore-Geschichte vom Sat.1 Frühstücksfernsehen erzählt?
Nein.
Ich war mit Leon, das war, glaube ich, unser erster gemeinsamer Fernsehauftritt.
Ja.
Ich weiß, was haben wir da vermarktet? Ich weiß es gar nicht.
Mein Buch auf jeden Fall, deine Tour.
Und wir waren hier in Berlin beim Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das ist ja, glaube ich, die erfolgreichste Sendung, die sie haben. Und darüber passiert auch marketingtechnisch eine Menge. Und es gab einen Koch vor Ort. Mhm. Also das ist alles sehr mit der heißen Nadel gestrickt vor Ort. Und
es war 6 Uhr morgens, muss man dazu sagen.
Wir sind um 5 Uhr schon aufgestanden. Und es gab eben einen Koch. Ich glaube, der machte irgendwas mit Spargel an dem Tag.
Spargelsalat mit Erdbeeren.
Dieser Typ hatte einmal die Stunde, glaube ich, so einen 5-Minuten-Einsatz. Ansonsten die pure Langeweile. Er war ja natürlich jetzt froh, dass Leute da waren, mit denen er sich unterhalten konnte. Und er ließ aber Leon, weil Leon noch nicht so bekannt war, die Ökonomie der Anerkennung, ließ er so ein bisschen links liegen.
Zimmerpflanze.
Und ich war der Star in dem Moment. Ne? Ja. Alle wir mit dicken Augen und er schon im Volleinsatz. Und eigentlich wollte er erstmal nur übers Essen sprechen. Mensch, du, der Spargel, der schmeckt, aber die essen mir da unten im Studio den ganzen Spargel weg. Das gibt's doch gar nicht. Und Mensch, Atze, hier können wir mal ein Selfie machen. Und ich habe die Serie ja früher. Und dann irgendwann, ja, wer bist du denn? Ja, Leon Winscheid. Windscheid, dann hat er so gegoogelt und guckte so und sagte, oh, Dottore. Ab da war ich abgemeldet und er war das zu seiner Liebe. Und seitdem immer, wenn ich Dottore sage, geht genau diese Welt immer wieder auf.
Dottore.
Sat.1 Frühstücksfernsehen Spargelwelt mit H.P. Baxter, der auch da war und,
ach, wie schön.
Und gesagt hat, wir müssen mal dringend was zusammen machen.
H.P. Baxter hat das gesagt?
Ja.
Zu dir?
Der ja ein sehr netter Kerl ist.
Ja. Den würde ich auch sehr gerne interviewen, aber der möchte nicht kommen, leider.
Oh, Dottore.
Dottore. Ich glaube, haben wir noch was zum Thema Wünschen oder gehen wir raus?
Ich bin wunschlos glücklich jetzt doch mittlerweile.
Ja, ich auch.
Wohlig.
Wir haben doch das haben wir doch unter negativ abgespeichert, wunschlos glücklich.
Ja,
du bist glücklich.
Ich bin glücklich.
Du bist glücklich.
Und die Wünsche, die wieder du hast, Wünsche, so.
Machen dich fast noch glücklicher.
Ich bin wünschend glücklich.
Vor allen Dingen die
ich
nicht.
Ich bin wünschend glücklich.
So?
Oh, na hallo.
Ah, Dottore.
Der Spargel. Der Titel, ich wollte den Titel aufmachen, der Folge, wünschend glücklich.
Wünschend glücklich. Und ich nehme natürlich auch mit diesen Rausgehen und dass die Wünsche einen anspringen von dir, Atze. Da freue ich mich richtig drauf, auf so das, was jetzt so kommt. dass man so rausgeht, so ruhig guckt und dann, oh, das ist ein geiler Wunsch, den hatte ich da gar nicht, aber gut, dass
das
da liegt. Komm mal her, lieber Wunsch. Das finde ich richtig, richtig gut.
Ja, wie gesagt, mein Vater auf meinem 50. Gildo Horn tobte auf der Bühne, schon das Hemd ausgezogen, schweißgebadet, ich mittendrin in der Molte. Mein 85-jähriger Vater wühlt sich so durch zu mir, packt mich so fest am Arm und flüstert mir ins Ohr, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch.
Ach, geil. Schön, dass wir wieder zusammen waren in unserer schönen Sauna. Das hat mir richtig, richtig Spaß gemacht wieder.
Dito, wie? War ja klar, oder?
Ein Wunsch, den ich immer hatte und der in Erfüllung
ging. Ich hatte auch großen Spaß.
Und der, und sag ich mal, ne, der stirbt eben nicht auf der Schwelle der Erfüllung, weil jetzt wünscht man sich schon das nächste Jahr wieder her.
Ja, das kommt. Aus dem Busch heraus. Danke, danke.
Danke dir.
Tschüss, Matze. Ja, tschüss, Matze.
Das war das betreute Fühlen im Hotel Matze mit Leon Winscheid und Atze Schröder. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, man hat es gemerkt, mir gefällt das wahnsinnig gut, mit Stammgästen zu einem Thema einzuchecken. Das habe ich ja im letzten Jahr auch schon mit Benjamin von Stuttgart-Barre zum Thema Liebe gemacht. Und auch hier Wünsche hätte ich nicht gedacht, wie gesagt, dass das irgendwie so viel hergibt. Und man merkt es, glaube ich, wie viel Freude uns das gemacht hat. Leon und ich, wir sind danach noch zum Deutschen Podcastpreis gefahren und haben wirklich noch Stunden weiter gesprochen. Vielen, vielen herzlichen Dank, ihr beiden, für diesen tollen Tag und Leon für die tolle Nacht. Falls ihr betreutes Fühlen noch nicht kennt, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann und denkt, ach, womit soll ich anfangen, dann möchte ich euch mal ein paar Folgen empfehlen. Eigentlich die letzten. Letzte Woche für uns Männer. Da geht es um das Thema Männer in Therapie und was Männer vielleicht davon auch noch abhält und was da eigentlich los ist mit uns Männern. Ganz interessant für mich persönlich war die Folge, was schulden wir unseren Eltern? Die kam vor ein paar Wochen raus und da ging es eigentlich darum, um die Frage, schulden wir unseren Eltern eigentlich was? Ja, vielleicht auch nichts, vielleicht aber auch doch. Und was hat es mit der Schuld von Kind zu Eltern zu tun? Raus aus der Opferrolle gab es vor ein paar Monaten und die hat dazu geführt, diese Folge, dass ich die beiden eingeladen habe. Denn da geht es auch ganz kurz um mich und da dachte ich, wenn das so ist, dann müssen wir uns unbedingt bald mal wieder treffen. Und dann Nie wieder Alkohol mit Daniel Schreiber. Da haben sie einen Gast. Daniel Schreiber war hier auch schon zu Gast, ist ein großartiger Autor, hat das Buch allein geschrieben, mein Lieblingsbuch aus dem letzten Jahr und ich glaube auch das Lieblingsbuch von Atze und Leon. Und diese Folge ist fantastisch und diese Zusammenkunft sowieso. Und ich freue mich eh mal, wenn Leute irgendwie so zusammenkommen, die man so kennt und dann denkt man, ach super, die hatten jetzt so einen tollen Abend, man kann sich da auch mal reinhören, wie das Ganze so gelaufen ist. Also diese vier Folgen möchte ich euch empfehlen. Herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und wenn ihr findet, dass so Stammgäste doch eine gute Sache sind, dann möchte ich euch noch ganz kurz die Hotel Matze Suite empfehlen. Da gibt es jede Woche Freitag ein Check-in mit wiederkehrenden Gästen. Paul Ripke ist dabei, Thilo Mischke ist dabei, Jan Köppen ist ab und zu dabei, die Psychologin Ursula Nuber ist dabei. Von Philipp Siefer und mir gibt es dort die Extended Version. Da reden wir über Dinge, die wir so nicht so in der Öffentlichkeit besprechen würden. Und dann kommen ab und zu noch ein paar andere Leute vorbei. Die Hotel Matze Suite auf Apple Podcasts, Patreon und Spotify. Quasi der Wellnessbereich im Hotel Matze. So, das war's jetzt aber. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder am Freitag in der Suite oder nächste Woche im Hotel Matze. Bis dahin, tschüss.